Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast, eine neue Mailback-Folge mit mir, Christian Eichler, hi, und Lukas Bawenschik.
Hallo.
Hallo Lukas, Grüße aus Kroatien.
Ja, und wie ist es?
Es ist schön. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Urlaub so wenig gemacht habe wie hier. Eigentlich gehen wir nur, wir sind in Rovinje, so eine ganz schöne, kleine, malerische Altstadt mit so ganz vielen Stränden drumherum, wobei das ja an der Küste hier gar nicht so richtige, nicht so Sandstrände sind. Und da denkt man ja vorher so, ah krass, dann sind das nur so Kiesel oder so, aber es sind wirklich wunderschöne, malerische, eigentlich so Gesteinsblöcke, auf denen man liegt, noch überhangen von Nadelbäumen und sowas. Also auch total schattig und ja, also eigentlich gehen wir morgens an den Strand, lesen Bücher, kommen abends zurück, spielen eine Runde Karten, kochen was, so ungefähr. Das habe ich die letzte Woche gemacht und ist ganz angenehm. Ich weiß nicht so richtig, was in der Filmwelt abgegangen ist. Habe ich was verpasst?
Ja, ich meine, es ist ja nun immer noch eine Situation, in der nicht wahnsinnig viel Neues passieren kann. Und die großen Nachrichten haben wir in Form von Fragen ja auch hier zugesendet bekommen. Aber was ich spannend fand, ich habe, als du erzählt hast, dass du nach Kroatien fährst, mal so ein bisschen geguckt, was ich so an kroatischen Filmen schon gesehen habe und gemerkt, dass das schon irgendwie auch eine Lücke ist. Also natürlich ist die Frage nach Nationalkinos immer so ein bisschen uninteressant. Das ist sicher auch eine sehr vage Kategorie, um zu ordnen. Aber ich kenne schon wahnsinnig wenig kroatische Filme. Also wenn da draußen jemand ist, der hier besondere Geheimtipps hat oder so, ich nehme die gerne entgegen. Ich fände das wirklich spannend, mehr darüber zu wissen, was Kroatien als Land für Filme hervorgebracht hat.
Ja, schreib gerne mal eine Mail. Das war übrigens witzig, weil als ich und die Freundin und noch eine Freundin von ihr ist mitgekommen, so geplant haben, dass wir in Urlaub fahren, das war halt so vor ein paar Monaten, das war wirklich so irgendwie, es war irgendwie gar nicht daran zu denken, dass man irgendwo hinfährt und niemand wollte auch irgendwo hin und wir dachten dann so, okay, wir fahren halt so irgendwo ans Meer, machen gar nichts, treffen niemanden, alles super safe und dann so Schnitt 2 Monate später und es war halt auch sehr erwartbar, ist so, alle fahren in Urlaub, die Zahlen steigen, so ist das super, wie kann man überhaupt und so. Wir sind mit Zug und mit Bus gefahren und das war eigentlich ganz safe, da war eigentlich nicht so viel los, also ja, ich lebe noch und komme dann wieder zurück, hab aber jetzt, ne, ich bin hier im Urlaub und jetzt arbeite ich trotzdem, weil ich so gemerkt habe, ah, irgendwie anders geht das ja gar nicht so richtig, also ich wollte dir, hab ich letztes Mal schon geschrieben, die Mailback-Folgen mal so ein bisschen entzerren von den Specials, weil ich das Gefühl habe, dass das einmal für uns natürlich stressiger ist, wenn wir jetzt wissen, irgendwie wir machen Wonka Wai Special und in der gleichen Woche beantworten wir noch Fragen. Oft haben wir das dann eine Woche vorher gemacht, aber dann lag es trotzdem noch bei mir, um das irgendwie zu schneiden und hat sich dann so ein bisschen überlagert. Und ich finde es auch doof, wenn man was unterstützt und man kriegt dann halt so einmal im Monat dann so 2 Sachen. Ist natürlich besser, wenn das ein bisschen aufgefächerter ist und alle 2 Wochen irgendwas kommt oder so. Das wird jetzt aber, also die kommt jetzt halt ein bisschen früher und dann bin ich erstmal in Venedig und sowas, deswegen so richtig kann man das, glaube ich, alles erst so ab Oktober dann umbauen, wenn das wieder alles ein bisschen entspannter ist. Ja, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen in so einem komischen Modus. Also ich bin jetzt im Urlaub, dann bin ich zurück, dann muss ich irgendwie ganz viel machen, dann machen wir Wong Kar Wai, dann ist Tenet und so weiter und so fort. Planung, Planung, Planung. Dann bin ich ja in Venedig. Ich habe auch noch, ich habe einen Wong Kar Wai Film halb geguckt. Kommt hier irgendwie auch, kommt man im Strandurlaub irgendwie auch nicht so richtig dazu. Also genau, dann wird sich das, glaube ich, alles wieder ein bisschen entspannen. Dann, ich würde deswegen dann auch erst im Oktober damit anfangen, dass wir mal diese Discord-Sache so richtig anfangen, weil ich glaube, vorher ist es ein bisschen zu viel Aufwand oder da den Blick drauf zu haben, das würde ich dann machen. Und wir haben das per Mail bekommen und es haben auch ein paar Leute gefragt und es ist super löblich, aber das kann ich nicht so richtig umsetzen. Und zwar haben jetzt, weil wir jetzt schon so oft hier gesagt haben, dass so viel Geld abgeht bei Steady, manche geschrieben, ey, kann ich dann nicht einfach dir das per PayPal schicken, das Geld und so weiter, ne? Oder könnt ihr dann ein anderes System machen? Und auch das weiß ich noch nicht genau, wie wir das umbauen können. Bei Steady ist halt cool, erstmal, dass da die Steuern abgehen, dass das alles so ein bisschen seine Richtigkeit hat, dass das Finanzamt das mitbekommt und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt selber einfach Steady kündigt und mir 5 € bei PayPal überweist, dann muss ich euch ja quasi per E-Mail immer über alles am Laufen halten, was sonst passiert, weil ihr nicht mehr in Steady reinkommt, wo wir ja kommunizieren so. Und das geht gerade nicht so richtig. Deswegen stellt nicht einfach auf PayPal um und denkt dann, ihr kriegt noch die ganzen Mails und sowas, weil da habe ich jetzt noch keine Organisation für. Aber ich denke mal, irgendwann schauen wir noch mal, ob das irgendwie anders funktioniert. Auf jeden Fall ist der Gedanke sehr gut. Ich frage mich, das ist eine andere Sache, könnt ihr mal schreiben, sollen wir auch Patreon machen? Am Anfang haben das ein paar Leute gefordert. Ich glaube, viele erfolgreiche Podcast-Projekte, also jetzt so Insert Moin und Auf ein Bier und so, haben auch Patreon. Ich dachte halt, es ist ganz cool, wenn das über eine Plattform läuft. weiß ich nicht, könnt ihr ja mal schreiben. Müssen wir mal schauen. Aber das ist so das. Und sonst geht's dem Projekt super, ne? Also alles stabil. Und wir schauen mal neue Formate und so, haben wir auch schon mal gesprochen, ob wir so Diskussionsrunden machen und sowas. Würde ich auch noch ein bisschen später schieben, so auf Ende des Jahres, dass wir das mal gucken, wie wir das planen und so weiter und so fort. Wir müssen den Vote auflösen. Wir haben abgestimmt über Regisseurinnen und es war wieder sehr knapp. Es war wieder super knapp.
Ja, es ist unentschieden.
Oh.
Was machen wir denn jetzt?
Okay, also hier steht, über wen sollen wir im September sprechen? Anje Vada hat 31 Votes, dann Claire Denis auch 31, Catherine Bigelow 26, Celine Sciamma 20 und dann geht's so weiter ein bisschen nach unten. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt nochmal laufen für die Folge und gucken mal, ob sich da bis Ende der Folge was getan hat. Und sonst weiß ich nicht genau, ob wir würfeln müssen oder...
Ja.
Ob wir nochmal, aber nochmal abstimmen, ist, glaube ich, nervig. Aber kann man natürlich auch machen. Ja, können wir dann überlegen. Schauen wir mal. Auf wen hast du mehr Lust?
Ich glaube auf Claire Denis, einfach auch dadurch, dass ich über Agnès Vardar schon mal eine Folge gemacht habe, kurz nach ihrem Tod halt.
Ja, weil das ist dann so ein bisschen der Wiedergänger-Podcast, ne? Wenn du, bei Wonka Wai hast du auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Über wen noch eigentlich?
Oder waren Na gut, ich glaube zum Beispiel, dass wir über Shank Ruth nochmal vollständig reden, ist eher unwahrscheinlich. Der hat sich in letzter Zeit ein wenig auf die Außenseite der Filmwirtschaft manövriert durch ungeschicktes Verhalten. Aber das wäre ja auch nun gar nichts Schlimmes. Es ist ja ein anderer Kontext und Filmwerke wachsen ja auch über die Zeit, werden in neuen Kontext gesetzt und es ist eine andere Personenkonstellation. Dementsprechend hätte ich da ja auch kein Problem mit. Ich glaube, von diesen beiden fände ich Claire Denis aber ohnehin interessanter. Das ist eine noch überschaubare Filmografie. Also es ist jetzt nicht eine dieser 40 oder sogar 100 Filmemacherinnen, sondern eben, ich glaube, 16 oder 17 und ein paar Kurzfilme. Und es ist vor allen Dingen eins, das so wechselhaft ist, so hart an manchen Stellen. Also das, glaube ich, auch eine echte Herausforderung darstellt in Teilen, aber über das es wirklich super viel zu sagen gibt. Also ich finde, einige Filme von Claire Denis sind wirklich große Meisterwerke und ich fände es wahnsinnig spannend, die wieder in so einer Konstellation von drei Leuten halt zu besprechen.
Ja, genau, gucken wir einfach dann mal später. Ich würde ja mal sagen, also wir haben das ja sowieso schon überlegt, dass wir mit Memo auch noch mal eine Folge zu Satoshi Kon machen wollen. Mhm. Wir können uns natürlich eh überlegen, wenn die Leute nur so wenige Filme haben, ne, das gilt ja auch hier für Celine Sciamma und Lynn Ramsey und Joanna Hogg zum Beispiel, ob wir das nicht einfach regulär mal machen, ob wir nicht einfach mal eine reguläre Folge machen, wo wir über die reden, müssen wir halt immer gucken, zu welcher Zeit. Ist das jetzt noch mal viel krasserer Aufwand für uns, die auch noch zu gucken? Plus, das kann ich dann nicht bezahlen, wenn da jemand zu Gast ist, ne? Weil es bisher ja nur mit den Möglichkeiten, die wir haben, für die halt normalen Specials geht. Aber das können wir einfach so mal machen. Also auf Twitter haben auch ganz viele wirklich inbrünstig geschrien nach Celine Sciamma. das können wir einfach mal so machen, ne? Und dann gibt's vielleicht auch ein paar Specials, die für alle verfügbar sind oder sowas. Können wir ja gucken. Aber wenn die Leute nicht so viele Filme haben, müssen wir dafür vielleicht nicht so einen ganzen Monat einen Plan, um da halt über drei Filme zu reden. Können wir mal gucken. Also das ist auf jeden Fall alles nicht vergessen. Das ist mir übrigens auch aufgefallen. Ich wollte das mal kurz mit dir ansprechen. Ich habe es hier in unserem Pad als Wachstum, Unternehmertum, Kapitalismus charakterisiert, den Punkt. Mir fällt jetzt so ein bisschen auf, ne, man redet ja immer über, wer hat die Produktionsmittel, wie bezahlen Leute ihre Angestellten und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich auf einmal in so einer Lage. Also ich kriege jetzt Geld und gebe das so weiter und finde ganz witzig, wie man dann tatsächlich und es ist ja so, dass es, obwohl über 1.100 Euro viel ist, bei uns ja irgendwie 700 oder sowas dann übrig bleiben, plus dann die Bezahlung und so weiter. Das heißt, man kann jetzt nicht jemandem 400 Euro zahlen, um mal ein neues Format zu machen oder sowas. Aber ich finde es witzig, wie man sofort das denkt. Also wie man sofort so denkt, okay, dann müssten wir jetzt eigentlich nochmal das machen, dann müsste man dann nochmal ein Serienformat machen, müsste man ja dieses und jenes machen und sofort in so ein Spirit reinkommt von, man muss die Marke ausbauen, es muss größer werden und so weiter. Vielleicht, was machen die anderen oder so? Hast du das auch so, das Gefühl, dass man so da leicht so reinkommt und sich denkt, man muss so ein Projekt immer weiter aufbauen, man muss es immer größer machen? Denn man könnte natürlich auch einfach sagen, ey, wir machen erstmal anderthalb Jahre halt das weiter, für das wir halt angetreten sind und vielleicht alles Geld, was kommt, kriegt ihr dann einfach mehr zum Beispiel, ne? Könnte man ja auch sagen.
Naja, ich habe tatsächlich gerade was du beschreibst in Bezug auf Formate, da fallen mir sofort wahnsinnig viele Ideen ein und ich denke die ganze Zeit, es gibt so vieles, was im Podcast-Bereich eben noch nicht stattfindet. Also ich habe zum Beispiel für eine der Fragen nochmal einen längeren filmkritischen Text, ein Essay gelesen und dachte, eigentlich müsste es ein Format geben, wo man sich immer einen berühmten Text über Film, ob der jetzt akademisch oder kritisch ist oder so, nimmt und den bespricht und überlegt, was folgt aus dem, einfach um für sich selbst, aber auch um für die Hörer nochmal so eine Form von weiterer Führung, von Schulung, von Bildung zu haben, aber auch um halt einfach das Lesen, also das Kritische, das hier vielleicht dann nur noch so am Rad stattfindet, so ein bisschen in dieses Podcast-Medium zu überführen, weil ich denke ja immer, es ist nicht die Frage, ob ein Medium wie zum Beispiel Podcast oder YouTube inhärent intelligent ist, sondern ob man eben das Intelligente dorthin bringen kann. Und das wäre eben eine Möglichkeit dazu. Und mir fallen gerade auch diese Diskussionrunden, die du ansprichst, das scheint mir auch wahnsinnig wichtig, weil es das quasi nicht gibt. Und was da stellenweise stattfindet, finde ich dann auch eher unbefriedigend. Also diese Suche nach neuen Zugängen zu Filmwerken, zu Einzelfilmen, zu bestimmten Themen, das findet ja einfach quasi nicht statt im Filmbereich, gerade in Deutschland.
Aber es ist ja cool, wenn man das zahlen kann, ne? Und Leute das nicht alles umsonst machen. Also ich kann mir zum Beispiel super vorstellen, dass man sagt, okay, wir machen so ein neues Diskussionsformat und wenn wir mehr Geld haben, kriegst du dafür, weiß ich nicht, 200 Euro oder sowas jeden Monat extra, um das zu planen oder irgendwie sowas zum Beispiel so, ne? Und die Frage ist halt dann nur, will man schon zu früh, also ne, dieses, will man so zu früh wachsen in diese Richtung, dann übernimmt man sich auf einmal mit so 5 Formaten, die alle so ein bisschen mäßiger bezahlt sind oder gar nicht. Und dann merkt man irgendwann, oh shit. So, genau, ich glaube, da muss man irgendwie so ein ganz gutes Mittelmaß finden.
Na gut, ich will jetzt auch nicht klingen wie einer von diesen Typen, die einem als Werbung zugeschaltet wurden, bevor man auf YouTube irgendein Video guckt oder so, die dann immer sagen, hey, schalt jetzt nicht weg. Ich habe 8 Milliarden Euro gemacht, indem ich, keine Ahnung, mir einen Anzug gekauft habe.
Texte von Krakauer gesprochen habe.
Aber ich meine, so groß ist das Risiko doch aktuell nicht. Also mir wäre es schon irgendwie auch nicht ein Anliegen, aber es schien mir schon sinnvoll jetzt, wenn wir, was weiß ich, diese 1200 Euro da überschritten haben, dass wir als nächste Stufe auch eben als Geldanreiz uns gucken, was können wir noch als Format machen? Wen können wir auch in dieses Projekt halt integrieren? Also, ja, dass man auch so einen
das
Kern hat.
Das fände ich auch noch sehr wichtig eigentlich, dass wir noch eine Person, am besten keinen Mann, noch mit,
ja, zum Beispiel
so einigermaßen fest mit drin haben. Das denke ich nämlich auch. Also, das ist noch cool, weil wenn wir 3 Leute wären oder so. Also, ne, klar, Wolfgang ist auch regelmäßig und so weiter und so fort. Aber wenn noch ein bisschen enger irgendwen binden könnten, fände ich auch auf jeden Fall cool. Ja, genau. Da müssen wir nochmal schauen. Aber, auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, Bock drauf und gucken mal. Und das denke ich auch immer, wenn Leute schreiben, kann man nicht mal das machen und kann man nicht mal das machen. Ich werde das mal alles so ein bisschen sammeln. Vielleicht können wir es später dann auch mal auf Discord oder so auch diskutieren und so. Und
ich glaube,
das
übrigens,
geht jetzt
Discord
nicht weg,
ist deutlich weniger Arbeit, als du jetzt vielleicht annimmst. Also ich glaube, das überschätzt du.
Ja, aber also wenn ich jetzt, sagen wir, ich bin in Venedig und wir machen es da auf, dann muss ich erstmal alle Leute, die auf Steady sind, da irgendwie einladen oder sowas zum Beispiel, weißt du? Das sind halt alles so, also ich
also
merke das
gibt
langsam
eine automatisierte
so
Funktion für das Einladen, oder? Also ich meine, das kannst du dann einmal da reinposten, dann klicken Leute da drauf und dann kommen die da rein.
Okay, dann kann ich nur nicht reingucken. Ja, dann können wir, okay. Wenn du, aber ich habe halt eine Woche, bevor ich in Venedig bin, um das zu machen, ne? Und jetzt bin ich im Urlaub. Also, I don't know. Nach Venedig, würde ich sagen, können wir das machen. Weil ich habe echt richtig viel zu tun nächste Woche.
Okay.
Aber dann machen wir das auf jeden Fall, ja. Aber dann hauen wir nur da alle rein, die unterstützen, oder? Das heißt, man muss dann wieder, wenn jemand nicht mehr unterstützen will, dann rauskicken.
Ach, allzu hart muss man das vielleicht nicht handhaben. Ich glaube nicht, dass das bei anderen Podcasts so ist. Es gibt bestimmt eine Funktion dafür, aber ich glaube, dass es reicht ja schon, einfach eine Plattform zu haben, auf der sich Leute austauschen können und wo auch nicht eine Verfügbarkeit ist, oder aber wo auch ein Gefühl dafür da ist, dass man diese Diskussion in einem anderen Raum nochmal fortführen kann. Ich habe das Gefühl, auf Twitter oder so versandet das halt immer so.
Mega, ja. Okay, dann lass uns doch mal mit den Fragen anfangen. Ach ja, genau, wenn ihr Leute wisst, die in Venedig sind, schreibt mir, ich weiß wirklich gern bis der Patrick Wilinski, und ich tippe mal, dass jetzt habe ich vergessen, wie sie vom Wollmilchcast heißt.
Jenny.
Ja, dass Jenny auch da ist, denke ich mal. Und natürlich der Critic.de, die Leute, aber die machen ihren eigenen Podcast, so deswegen die werde ich nicht so gut abgreifen können, glaube ich. Deswegen muss man mal schauen. Also,
ich würde sagen, du hältst einfach, wenn die reden, dein Mikro dazu und sagst dann nachher so zwischen die Lücken immer noch so, nee, ja.
Ich halte gar kein Mikro, ich nehme einfach den Podcast von denen und zeichne dann einfach dazwischen so meine Meinung auf. So, ja, fand ich alles nicht so gut wie ihr. Okay, wir fangen
an. Was redest du da, Rüdiger?
Genau. Niklas hat uns geschrieben, aber es war auch die Finanzierungsfrage, ne? Also es ist noch so ein bisschen in Zukunft, dass man vielleicht über andere Ecken noch finanzieren kann. Und hat uns sonst geschrieben, freut ihr euch auf Tenet? Endlich mal wieder ein Filmevent. Ich bin eigentlich kein Nolan-Fan, freue mich aber irgendwie trotzdem riesig drauf, auch wenn ich seit Corona schon öfter wieder im Kino war. Christian oder ein Gast hatte, glaube ich, in der Inception-Folge erwähnt, dass es eigentlich ganz cool ist, dass es jemanden wie Nolan gibt, der noch diese großen Blockbuster-Events macht. Ich freue mich außerdem sehr auf das Wong Kar-wai-Special. Ich bin überhaupt erst auf ihn gestoßen, weil Lukas ihn so oft lobend in Nebensätzen erwähnt hat. Bin gespannt, wie die ausführlicheren Kritiken ausfallen. Das finde ich schon mal super cool, ne? Also, dass er sagt, so, okay, er wusste gar nicht so richtig, wer ist Wong Kar-wai überhaupt so, hat jetzt Bock, sich damit auseinanderzusetzen und sowas. Das ist ja schon mal super, wenn man auch so auf neue Sachen stößt. Mhm. Es ist ein bisschen redundant, weil ich werde die Folge erst so Sonntag fertig schneiden können. Da hast du Tenet schon gesehen und wahrscheinlich schon deine Kritik geschrieben und sonst was so. Deswegen, also ich freue mich sehr drauf. Ich war seitdem auch noch nicht im Kino. Ich war seit Corona nicht im Kino. Also ich gehe wirklich mit und ich gehe auch nicht in die Pressevorführung, sondern ich gehe eine öffentliche Filmvorführung zu Tenet und ich freue mich mega doll darauf. Wie dann der Film ist, keine Ahnung. Ich finde Nolan auch gut und interessant, viele seiner Filme aber jetzt auch nicht so besonders, also oder in Teilaspekten. Ich bin mal gespannt, ich frage mich, ob er sich da wieder so verhebt mit, wie das auch bei Inception so zu Teilen passiert ist. Also ob das so ein hyperrationales Konstruktionskino ist, das so überkonstruiert ist, dass es halt wieder auch gleichzeitig sinnlos ist. Das ist ja so ein bisschen mein Inception-Vorwurf, aber ich bin sehr gespannt darauf, ja.
Na, ich glaube, als Cinephiler der Gegenwart jagt man in Teilen ja immer so einem Phantom des Kinos als populäre Kunstform nach. Die ist es nicht mehr in dem gleichen Maße, wie sie es früher war, aber es gibt dann immer doch wieder Momente, wo das Kino auf einmal so eine Breitenwirkung hat und wo dann, was weiß ich, selbst meine Eltern oder so, selbst so die Mainstream-Presse plötzlich so fokussiert ist auf Filmereignisse. Und das ist schon immer in Teilen, wenn es jetzt nicht gerade Marvel ist oder so, was dann nun leider in den meisten Fällen der Fall ist, das ist schon durchaus was Reizvolles. Und ich finde auch schön, dass es jemanden wie Christopher Nolan gibt, wie gerade schon angesprochen. Das wäre, glaube ich, eine Haltung, die ich ähnlich vertrete. Ich finde es gut, dass es jemanden wie ihn gibt, der auch für bestimmte Sachen steht, der noch einen Charakter und bestimmte Vorstellungen hat, der also tatsächlich noch irgendwie Auteur ist. Ich glaube nicht, dass der Film mich jetzt wahnsinnig umreißen wird. Das haben die wenigsten von seinen Filmen bislang geschafft. Aber ich empfinde doch durchaus Freude, auch obwohl ich vorher schon wieder im Kino war. Ich habe zum Beispiel jetzt Sonntag Berlin-Alexanderplatz gesehen. War mittelmäßig.
Wie fandst du den, ja? Hast du auf der Berlinale nicht gesehen, ne, oder?
Nee, ich habe auf der Berlinale, das hat irgendwie nicht gepasst. Ich glaube, ich habe den einmal morgens sogar irgendwie verschlafen oder ich hatte Probleme mit einer Straßenbahn und bin dann nicht mehr reingekommen. Aber ich habe mir dann tatsächlich noch mal die Folge, die ihr aufgenommen habt, auf der Berlinale angehört und muss sagen, dass ich mich da sehr drin wiederfand. Aber ich bewundere irgendwie die Ambition des Ganzen. Also ich hatte das Gefühl, immerhin probiert da jemand was, diese Art im deutschen Kino,
ja,
so eine
stimmt
Art
eigentlich,
auch, so eine hybride Kategorie. Und da sehe ich die Verbindung vielleicht zu Nolan. Also ich freue mich immer, wenn Leute etwas probieren, auch wenn es vielleicht etwas ist, das ich nicht unbedingt nur schätze.
Ich finde es so interessant, wenn jetzt so nach der Berlinale, also nicht, dass ich jetzt über jeder Rezension oder jeder Podcast-Folge bei Katz vorher eine Woche lang brüte und mir jeden Tag 4 Stunden lang Notizen mache oder sowas, aber es ist ja schon sehr kurz, ne? Du gehst in den Film, du gehst raus und wir nehmen den Podcast auf. Und dann finde ich es interessant, wenn jetzt so langsam halt Leute kommen und sagen, oh, ich habe Undine gesehen und was für ein Meisterwerk und sowas. Und ich denke so, ja, fand ich irgendwie nicht so besonders auf der Berlinale. Also ich manchmal auch so denke, so, es ist auch eine komische Art, Filme zu besprechen. Und wenn man dann noch mal reinhört, also manchmal denke ich so, ein paar der wichtigen sollte ich vielleicht jetzt im Nachhinein doch noch mal schauen, um mal zu gucken, ob ich einen anderen Blick darauf habe, wenn ich nicht 4 Filme am Tag schaue und alles, was irgendwie anders ist als der Großteil, interessant finde, ne? Weil die Erzählart bei Berlinale Filmen ist ja oft so ein bisschen ähnlich und irgendwann hat man das vielleicht so ein bisschen über und dann erkennt man vielleicht auch nicht immer so, was noch das Große daran war, ja.
Wobei ich ja schon, glaube ich, während der Berlinale beschrieben habe, dass mir Undine dann doch so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen ist. Aber ich glaube, es ist weniger unangenehm, Sachen unterschätzt zu haben, als so dieses Überhöhen, weil man halt so der Erste ist und weil man Teil von so einem Event auch sein möchte. Und ich finde das immer so, gerade bei der amerikanischen Kritik sehe ich das so nach Sundance oder nach dem Southwest oder so, dass Leute einzelne Filme so total überhöht haben und dann kommt später der Punkt, wo sie so diskutiert werden und man findet dann vielleicht auch manches an denen problematisch und kontrovers und dann wird das so relativiert. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Diskussion um Three Billboards, den alle von den Festivals wahnsinnig gelobt hatten und als es dann um die Frage ging, ist das vielleicht ein fragwürdiger, ein rassistischer Film, verschwanden dann auf einmal viele Wertungen und Kritiken auf einmal wieder und das ist so ein Phänomen, das ich öfter erlebe und das finde ich dann vielleicht das größere Risiko. Also ich glaube, man, wenn man so ein bisschen verhalten ist beim Festival, dann macht man weniger falsch, als wenn man so grundlos und hilflos in den Himmel lobt.
Ja, naja. Auf jeden Fall merkt man schon, dass es sowohl der öffentliche Diskurs als auch Zeit halt etwas mit einem macht. Und im Festival ist man ja, also das ist ja auch das Coole am Festival ist ja aber auch, dass man noch nicht weiß, was die anderen denken.
Klar.
Also dass man eben da mal, oder wie Minister, wie wenn man so, weiß ich nicht, in einer Presseverführung zum Beispiel ist und das Embargo noch nicht gefallen ist oder ein Videospiel zwei Wochen vor Besprechung geschickt bekommt und man hat so das Gefühl, okay, ich weiß gar nicht, was die anderen denken und dadurch ist es noch so eine, auch ein bisschen so eine rohere Meinung. Also es kann auch manchmal positiv sein, dass man so ganz roh rauskommt und sagt, und so war das jetzt. Also genau, ist halt einfach eine besondere Situation. Mal schauen, wie es dann in Venedig ist. Dirk hat geschrieben...
Ich muss nur noch einmal kurz betonen, dass ich natürlich zu allem stehe, was ich jemals gesagt habe. Da war nichts Falsches bei und ich werde nichts davon zurückrufen. Und das bleibt auch so.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Avengers Endgame ist super Film. Ich fand den ganz gut im Vergleich zu den anderen Marvel-Filmen. Okay. Dann habe ich mir nochmal so im Internet angeguckt und dachte so, oh, na gut, da hat vielleicht doch auch das Kino ein bisschen doller geknallt, als ich es in Erinnerung hatte.
Du hättest nicht sofort das Tattoo machen sollen, gell?
Ja, das ist wahrscheinlich ja dieses Assemble, meinst du, ne, was ich auf dem Unterarm habe. Ja.
Aber ich kann man ja vielleicht noch. Penis blau tätowiert für Thanos.
Ja, das ist. Ja, du weißt, Thanos ist lila, Lukas. Also merke, du bist ja gar nicht in der Thematik drin. Naja.
Ja, gut. Farbenblind.
Für Mr. Manhattan. Dr. Manhattan. Das wurde mir schon oft gesagt. Ich sage immer Mr. Manhattan und dann kommt jemand und sagt, du.
Der
du
ist nicht auf die Uni gegangen, dass er sich so von dir wissen lassen kann.
Dass er sich nicht hier so in dem Podcast hier runtermachen lässt. Dirk hat uns geschrieben, mich würde ein Special über dezidiert politisch rechte Hollywood-Filme und ihre ideologiekritische Analyse interessieren. Ich denke dabei an Titel wie The Green Beret von und mit John Wayne, Red Dawn von John Milius oder 300 von Zack Snyder. Fallen diese Filme wirklich so deutlich aus der vermeintlich linksliberalen Mainstream-Produktion Hollywoods raus oder wirken rechte Ideologeme nicht subtiler in Filmen wie Braveheart oder Black Panther? Dann wurde in der letzten Mailbag-Folge Videospieljournalismus in Deutschland angesprochen und dass es wenig bis gar keine Magazine jenseits des reinen Service-Gedankens gäbe. Hier möchte ich ein Stück weit Four Players ausnehmen, die immer mit einer deutlichen Haltung dem Medium Videospiel und der Spielindustrie gegenüber aufgetreten sind. Auch deren Aufarbeitung der historischen Hintergründe im Vorfeld großer Titel und die Ermutigung, sich als Spieler über das Spiel hinaus damit zu beschäftigen, freut mich als Historiker immer sehr. Finde ich auch ganz gut, manches, was Four Players macht, der Chefredakteur Jörg Lübel heißt er, glaube ich, oder so, macht manchmal dann so, ne, bei Ghost of Tsushima setzt er sich hin, ist ja selber auch Historiker, finde ich, das finde ich eh ganz cool, so, er ist selber Historiker, macht jetzt aber Videospieljournalismus, also man merkt so, er bringt etwas mit, er hat einen anderen Blick darauf, er erklärt dann manchmal so, wie war das eigentlich mit der Invasion der Mongolen damals und so weiter. Ich finde sie im kritischen Aspekt, also ich finde, sie sind kritisch gegenüber so Sachen wie so Microtransactions und so DLC-Sachen und so Abzocke. Da ist Four Players relativ kritisch, das finde ich ganz gut. Bei sonstiger Analyse so ginge da noch mehr, glaube ich, aber insofern habe ich mich mit denen nicht
so
beschäftigt.
Auf dem Level von Konsumkritik stecken, habe ich das Gefühl. Also ich kenne jetzt nicht wahnsinnig viel von 4players.de. Ich habe die immer wahrgenommen als jemand, der schon so eine Kernhaltung hatte. Ja, man sollte nicht der Industrie nachbeten. Man versteht sich schon so als Kontrapunkt zu dem, was eben in der PR, in der Werbung passiert. Aber mir schien da oft so ein Mangel an so einer Kern, ich will jetzt nicht sagen Ideologie, aber so gewissen Prinzipien und Leitlinien. Also einer Grundstruktur, die das Denken ordnet. Und ich könnte jetzt auch keinen Wesenskern für sowas wie 4Players zuschreiben. Und ich habe mir jetzt, als ich diese Mail gelesen habe, in Vorbereitung auf die Sendung noch mal ein paar Texte angeguckt und fand das sowohl sprachlich als auch auf so einer Argumentationsebene recht uninteressant. Aber vielleicht könntest du uns da Texte zuschicken oder so, die du besonders reizvoll findest. Aber aus dem, was ich jetzt so sicher oberflächlich und spontan gemacht habe, konnte ich da wenig wahnsinnig Spannendes finden. Aber klar, besser als GameStar oder so ist es natürlich.
Ja, neulich haben die doch so ein Video bei der GameStar gemacht, irgendwie über LGBT-Charaktere in Spielen. Und dann hat das schon wieder so viele Downvotes und ich dachte schon wieder, oh Gott, ey, das ist echt so ein vermocktes Publikum.
Ja, auch. Gamer.
Ja, naja, genau, die andere Frage war ein Special zu dezidiert politisch rechten Hollywood-Filmen. Finde ich gut, wir kriegen die Frage ja öfter und es ist noch nicht so eine richtige Entscheidung. Ich verschiebe das ja immer, ne? Wenn Leute sagen, könnt ihr nicht mal ein Special zu Nouvelle Vague machen, zu politisch rechten Hollywood-Filmen, zu Filmen, die ihr noch mal mit anderen Augen gesehen habt und so weiter, weil ich immer noch Bock habe, halt in den Monatsspecials über Regisseurinnen und Regisseure zu quatschen. Könnte man natürlich auch mal so machen. Ich glaube, das hängt dann halt an den Gästen, weil ich wieder wahrscheinlich zu wenig kenne und dann so ein bisschen aufholen muss. Aber könnte man auch mal. Die Frage ist, glaube ich, auch nicht geklärt, ob solche Themensendungen in normalen Folgen laufen sollen oder ob das ein extra Format wird oder sowas. Aber ich glaube, ich muss auf jeden Fall am Anfang das zu sammeln, weil das habe ich noch nicht so richtig gemacht, was sich alles mal so für Specials gewünscht worden. Aber an sich hätte ich Lust darauf auf jeden Fall, ja.
Ich hatte das Gefühl, das war in den letzten 2-3 Jahren schon recht präsent als Thema. Also bei verschiedenen Publikationen sind so die Filme der neuen Rechte. Und ich habe, glaube ich, auch irgendwie vor ein paar Jahren mal was geschrieben, was in die Richtung geht und über
Eindeutigkeit. Wolfgang hält diesen Vortrag auch irgendwie ganz oft, glaube ich, ne?
Genau. Und ich glaube, aber ich glaube, auf den gab es dann auch in Teilen Reaktionen in Publikationen und so. Und die auch nach den Grenzen von Ideologiekritik so ein bisschen gefragt haben. Deshalb, das ist ja schon ein Thema, das durchaus präsent ist und ich finde das ehrlich gesagt auch oft so ein bisschen schwierig im Blick auf Hollywood, weil ich glaube, dass das meiste, was dort entsteht, zwangsläufig ideologisch sehr inkohärent ist. Ich habe mir in Vorbereitung nochmal Robin Woods' The Incoherent Text angeguckt, den ich glaube ich hier als Essay, als Aufsatz auch schon mal angesprochen habe, den er damals über Cruising und Taxi Driver geschrieben hat, in dem es eben um diese inneren Widersprüche, die in solchen Produktionen fast automatisch auftreten, weil er eben beschreibt, okay, Text ist ja immer, also ein Filmtext ist immer die Summe aus den Intentionen, aber auch eben aus dem Wirken des eigenen Unbewussten und eben gesellschaftlichen Vorannahmen. Er bezieht sich dann eben auf Freud und auch eben auf Marcuse, der ja vieles bezüglich Repression so thematisch weitergeführt hat. Und ich glaube, dass wir das Hollywood-Kino der Gegenwart sehr viel weniger einfach ist als Ziel von Ideologiekritik, als es zum Beispiel das Klassische ist, weil es sich sehr viel weiter auseinander diffundiert, weil es ja in seiner Kernideologie sehr gespalten ist. Und also ich finde, solche Texte kann man sicher sich in dieser Form angucken, also solche Filmtexte wie Braveheart oder Black Panther oder auch vielleicht sogar von sehr offen Konservativen jetzt jenseits von vielleicht halt Mel Gibson oder sowas. Also zum Beispiel, ach, wie heißt denn hier Riot in Cell Block 99 und S. Craig Zahler, ist das der Name? Ich weiß es nicht ganz richtig. Jemand, der auch so damit kokettiert, der auch so versucht, so eine bestimmte Art von Genre-Kino zurückzuholen. Ich glaube, das ist sehr viel komplexer und spannender, als das auf den ersten Blick wirkt und einfach nur festzustellen, ja, die sind irgendwie rechts und so. Das ist tatsächlich für mich eher uninteressant. Also bei John Milius zum Beispiel, es ist ja auch so eine komplexe Geschichte von jemandem, der immer auf andere Autorenfiguren getroffen ist. Also wenn man sich zum Beispiel Apocalypse Now anguckt, so ein Film, der total stark in zwei verschiedene Richtungen geht und so. Also wenn man sich diesem Phänomen annähert, dann muss man auch die Gespaltenheit dieser Texte, ja, also muss man der Rechenschaft tragen. Sonst geht man, glaube ich, sonst macht man es sich zu einfach.
Also eher nicht so oder eher doch so? Du hast ja jetzt schon, auch jetzt schon viel zu sagen.
Kann man machen, aber man sollte vielleicht vorher auch noch ein bisschen was anderes dazu lesen und nicht einfach sagen, boah, sind die rechts.
Doch, das reicht mir. So, Moritz hat geschrieben. Findest
du, weil ich finde, diese Filme sind ja auch so super volatil. Guck dir das Remake von Red Dawn an, wo aus Chinesen kurzerhand Nordkoreaner werden, weil man halt die Märkte braucht. Also ich glaube, ohne den Einfluss des Geldes, das ist ja sicher auch eine Form von Ideologiekritik da drauf, aber weg in der Regel von was Konservativem hin zu was so Liberalen, / Neoliberalen, kann man das sicher auch nicht besprechen.
Ja, aber Ich habe nicht so eine richtige Meinung dazu. Also ich würde es auf jeden Fall machen, ich finde es interessant. Schauen wir mal, wie.
Ich merke, dass meine Reaktion auch echt inkohärent war. Passt deshalb auch zum Thema.
Fast wie so ein Film, den man, ja. Der neuen Rechten, ja. Moritz hat geschrieben, wahrscheinlich kommt das Thema sowieso auf, aber ich will es trotzdem nochmal aufwerfen. Wie ist eure Einschätzung bezüglich der Mulan-Veröffentlichung des Universal-Deals und der damit verbundenen Frage nach der Zukunft des Kinos nach der Corona-Pandemie? Moritz, nein, es wäre nicht aufgekommen. Schön, dass du das schreibst. Es ist gut, wenn ihr uns Mails schreibt. Deswegen können wir jetzt darüber reden. Also, ich bin ja im Kopf gerade wieder ein bisschen raus aus der Filmwelt. Es ist so, dass Mulan irgendwann im September für $30, glaube ich, auf Disney Plus kommt in Ländern, die Disney Plus haben, also natürlich, aber da kommt er dann auch nicht ins Kino. Also in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland könnte man ihn auch ins Kino bringen, macht man aber nicht, sondern nur auf Disney Plus. In China zum Beispiel, glaube ich, kommt er ins Kino, aber nicht auf Disney Plus. Und Universal hat einen Deal mit dieser AMC-Kinogruppe gemacht, dass das Auswertungsfenster für Kinofilme erstmal in den USA verkleinert wird auf 3 Wochen, oder? Waren es 3 Wochen?
Ich glaube, ja, und ich glaube, vorher zumindest war das ein länger. Vorschlag, der kursierte.
Genau, also das bedeutet quasi, man kann dann schneller Filme irgendwie auf Streaming-Plattform machen. Und Universal hat ja auch schon Trolls World Tour und irgendwie hier Hollow Man der Film?
Keine Invisible Ahnung. Man.
Invisible Man, ja, genau.
Hollow Man war die Version von Kevin Bacon.
Ja. Und genau, das bedeutet, da ändert sich so ein bisschen etwas. Und ja, ich habe so viele verschiedene Meinungen dazu aus so unterschiedlichen Richtungen gelesen. Fang du doch vielleicht erstmal an, dann würde ich mal anknüpfen, was ich so denke.
Na gut, ich denke, wir sehen nun eine sehr offensichtliche Verschiebung, die gerade direkt vor unseren Augen stattfindet. Das sind alles Testballons. Das ist sicher einer der mutigeren. Das ist ein sehr großes Projekt. Das hat je nach Bericht circa $200 Millionen gekostet und müsste dementsprechend 7 Millionen Kunden zu Hause finden. Wir haben sicher große Erfolge bei Trolls gesehen mit 100 Millionen, aber also $100 Millionen weltweit, nehme ich an. Man muss aber das vergleichen mit dem ersten Teil, der das Doppelte eingespielt hat. Und wir können nur hoffen, dass zumindest jetzt noch die Erosion des Medium-Films nicht so weit vorgeschritten ist oder dieser spezifischen Schwellenerfahrung Kino, dass sich das im vollen Maße auszahlt. Und ich glaube, wer tatsächlich ein Interesse daran hat, an der kollektiven Erfahrung, an der besonders herausgestellten Erfahrung, der sollte sich dem verweigern. Ich halte das für was. Ja, also natürlich sehen wir in Teilen den Tod des Kinos, der ist vielfach prophezeit worden, aber nun fallen tatsächlich die Alleinstellungsmerkmale des Kinos mehr und mehr weg. Und zwar in einem Maße, die ja nicht nur auf so einer rein räumlichen, sondern eben auch natürlich auf einer technischen Ebene ist. Man gleicht sich da immer weiter an, Leute haben immer bessere Technik zu Hause und so. Und die Frage ist jetzt gerade halt, wie man als eine Öffentlichkeit oder als Einzelperson darauf reagiert. Wie kann man eine Musealisierung verhindern oder so weit vorantreiben, dass sie auf eine gute Art und Weise passiert? Wir sehen in manchen Ländern Unterstützung und Förderung für das Kino, das sich ja gerade bedrängt ist, zum Beispiel in Frankreich, in Deutschland eben nicht. Deutschland war schon immer eine Nation, die für das Kino an sich vergleichsweise wenig übrig hatte, indem man weniger gerne ins Kino ging als, was weiß ich, eben zum Beispiel in Frankreich. Und also ich fände es schade, wenn wir irgendwann in jedem Ort nur noch halt entweder ein Multiplex-Kino haben oder halt alles andere zu Hause erscheint.
Ja. Ich habe mich auch gefragt, also Malte, hier mein Kumpel aus dem Pencast, der auch schon öfter zu Gast war, ist ja Kinoleiter in Leipzig und er meinte, dass das schon ein sehr krasser Schritt ist, also von Disney, ja. Der jetzt doch mal wirklich zeigt, wo die Allianzen liegen und wer hier eigentlich wo Geld verdient tatsächlich mit den Sachen und wer eigentlich auch das Produkt hat. Denn normalerweise meint er zu mir, dass so Kinobetreibende und die Filmstudios immer so ein bisschen getan haben, als wären sie so eigentlich auf der gleichen Seite, ne? Also, weil es auch oft die Regel war, damit ein Film richtig Kohle macht, muss der ins Kino kommen, sonst geht das gar nicht anders. Und du hast gerade die Zahl ja gesagt bei Mulan so, wie viele Leute sollen das denn dann tatsächlich kaufen? Klappt das wirklich, ne? Es wird jetzt so ein Test sein, um mal zu schauen, okay.
Vor allen Dingen ist das ja eine Schätzung ohne Werbung und so. Also, das sind jetzt natürlich Milchmädchenrechnungen, aber ich wollte so eine Tendenz aufzeigen halt.
Ja, und man muss natürlich sagen, die müssen, also, Disney drückt ja, glaube ich, eh schon absurd wenig ab an Kinos und das meiste, deswegen ist ja, wissen ja manche Leute auch nicht, ne, dass die Sachen halt am Kino, dass das Essen und Trinken im Kino so teuer ist, weil das halt das ist, womit man Geld macht, halt im Sinestar oder sowas, ne? Und zwar mit nichts anderem eigentlich, weil man quasi mit der Vorführung der Filme eigentlich gar nichts.
Und bei Disney kommt natürlich auch noch dazu, dass die so wahnsinnig harsche Konditionen haben. Also du darfst oft in der gleichen Schiene nichts anderes zeigen und musst in einer bestimmten Anzahl von Sälen und so. Das können dann oft kleine Kinos gar nicht leisten. Also ich glaube, Disney ist als Konzern der, der am offensten zeigt, dass eben Kinobetreiber und Studios nicht auf derselben Seite stehen.
Ja, und das, ich glaube, zu Star Wars vor allem war das, haben die nochmal so einen neuen Cut gemacht. Ich glaube, zu Force Awakens, da dem siebten, dass da nochmal dieser krasse Push gemacht wurde, so, wir haben jetzt auch noch Star Wars und dann, klar, die haben ja die großen Franchises und so weiter und so fort. Du hast irgendwann mal so getwittert, wie war das denn? 8 Filme kosten nur irgendwie 9 Millionen Euro. Ja gut, wenn jeder Mensch im Saarland irgendwie sich ein Ticket kauft, dann ist es ja wieder drin. Und ich habe mir so gedacht, also es wäre eigentlich geil, wenn man das bei Büchern sagen würde. Ja, Bücher kosten jetzt 40 Euro, weil die Haushalte haben ja 4 Leute und es kann ja jeder das Buch lesen. So, ne? Also man kann das ja einfach weitergeben. Aber also natürlich rechnen die natürlich so mit.
Ja. Erschreckend fast die Reaktion da drauf, wo dann sofort Leute ihre Rechnungen auspacken. Ja, wenn ihr das mit 8 Freunden macht und dann noch irgendwie die Nachbarn dazu holt, dann ist es ja sogar günstiger und dann müsst ihr auch nirgendwo hin. Und man merkt in weiten Teilen auch schon so eine offene Feindseligkeit gegen die Kinoerfahrung. Also wie sehr man da halt, glaube ich, auch die Hoffnung hat in weiten Teilen der Öffentlichkeit, dass diese elende, ja, separate Erfahrung endlich stirbt, fand ich dann immer wieder gruselig. Und auch das von vermeintlichen Filmfans.
Ja, aber da muss ich auch so ein bisschen sagen, ich finde auch, dass die Kinos so im Allgemeinen wenig gemacht haben, um diese Erfahrung irgendwie auch interessanter zu machen, als es jetzt mal ganz grob runterzubrechen, als man geht in einen großen Raum und da kommt ein großer Film in laut. Also das ist jetzt ketzerisch gesagt, aber das ist ja eigentlich Kino. Man zahlt Geld, holt sich was zu essen, geht da rein, manchmal alleine, manchmal mit Freunden und so weiter und da läuft dann halt ein Film. Und wenn ich mit Malte rede, meint er auch, dass auch in der Kinobranche sagen, ja, es muss halt hingehen zum Event mit einem Regiegespräch zum Beispiel oder irgendwas anderes. Und da frage ich mich auch so diese, auch sowieso so kommunale Erfahrung, dass man zusammen in so einer Gruppe einen Film guckt. Das ist natürlich einerseits interessant, um so die Reaktion der anderen zu sehen. Da sagen ja aber auch viele mittlerweile schon, mich nervt das, mit anderen Filmen zu gehen, ich gehe lieber alleine oder sowas. Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn sowohl, wie ich das Gefühl habe, der Film stirbt und auch die Kinos nicht mehr so interessant sind, es bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig, was ist dann noch so die tolle Erfahrung? Und warum kann man zum Beispiel auch, das ist ja auch eine rechtliche Sache, aber das frage ich mich immer, warum hat man nicht Game of Thrones auch zum Beispiel im Kino gucken können oder irgendwelche regelmäßigeren Sachen oder irgendwelche anderen Sachen. Sonst gibt viele Kinos, die machen ja vieles, gerade viele kleine Kinos und so weiter. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie das weitergehen soll. Und was natürlich das Problem ist, ist, wenn es die ganzen kleinen Kinos nicht mehr gibt, auch wo sollen dann auch die Filme alle rauskommen? Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie Netflix sagt, so wir die ganzen kleinen Produktionen aus Frankreich, die bringen wir jetzt alle oder sowas. Also das ist ja auch noch so, dass je mehr die Kinos sterben, wahrscheinlich auch halt als Auswirkungen auf die Filme haben wird, die wir dann nicht mehr sehen können. An sich finde ich aber, ja, stehe ich dem trotzdem nicht komplett negativ gegenüber, dass man sagt, wir packen die Sachen mal schneller ins Internet. Das ist natürlich für manche Leute auch gut, die nicht in der Nähe von einem Kino wohnen und so weiter. Aber, ja.
Na, wir erleben das Kinosterben ja gerade schon. Also ich meine, in welcher Woche haben wir nicht auf einmal irgendeine neue Spendenaktion für ein Kino in Berlin oder sowas? Wir sehen das natürlich jetzt erstmal in den großen Städten, wo da noch eine kritische Masse von Leuten ist, die tatsächlich etwas mit einem einzelnen Kino verbinden. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel hier in Heidelberg, das Karlsruhe-Kino, in dem ich eben oft bin, das ist auch bedroht. Das sollte immer wieder schon irgendwie umziehen an den Rand der Stadt oder so. Die Immobilie war scheinbar anderweitig interessant und ich bin jedes Jahr, wenn sie immer noch da sind, froh und mir würde damit tatsächlich was fehlen. Also, weil da spezifische Erfahrungen dran sind und weil da auch ein Kern von Leuten ist, die da versucht, was Gutes zu zeigen und mit denen stimme ich nicht immer überein, aber grundsätzlich finde ich das was Positives. Und ich finde, es hat ja auch nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass man da irgendwie mit vielen Leuten zusammensitzt, sondern dass das überhaupt eine Form von Raum ist, in der Menschen zusammenkommen, in der sie eben nicht vereinzelt zu Hause sind. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht danach ist, sich so sehr von jeder Form von Gemeinschaft zu trennen und dass auch, sobald dann da jemand irgendwie zu laut mit dem Bein wackelt irgendwie oder zu laut mit dem Popcorn knistert oder so, das stört mich sicher auch manchmal, aber ich würde mich auch immer als Apologet von einem Publikum, das in irgendeiner Form mitempfindet und da ist und eine Präsenz hat, einsetzen, weil ich glaube, dass es ja auch sicher, also der isolierte, atomisierte Mensch ist etwas, das nützlicher ist für ein System, für eine Struktur als Ganzes, also zum Beispiel für den Kapitalismus, als einer, der sich als Gruppe versammelt und der dann aus dieser Situation heraus bestimmte Sachen geschehen lässt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht der zentrale Ort beim Kino, aber die Frage ist, wo hört das auf? Ist es nicht irgendwann vielleicht auch reizvoller, wenn wir jetzt gerade Corona leben, andere Formen von öffentlicher Vorführung irgendwann halt ins Digitale, in den Heimkonsum zu verschieben? Und wo beginnt das? Wo hört das auf? Und ich will das nicht auf so ein Slippery Slope-Argument runterbrechen, aber mir scheint das höchst bedenklich, dass jede Form von Öffentlichkeit irgendwann vielleicht so ersetzt werden kann.
Ja, ich glaube vor allem, dass Kinos, aber das machen Kinos bestimmt auch schon, aber es muss, glaube ich, auch gerade kleine Kinos müssen irgendwie auch in die Community und den Ort und ins Viertel irgendwie eingebunden sein, ne? Also da muss man vielleicht mal sagen, so die Schule dreht jetzt mal einen Film und dann wird der jetzt mal gezeigt und danach gibt's dann Grillabend oder weiß ich nicht was, das muss so, also wir zusammen schauen was. Und das muss ja nicht immer nur ein Film sein, es kann ja auch mal ein Fußballspiel sein und dann ist es wieder, also dass sich das so wieder so stärker verbindet, glaube ich, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist noch mehr Gemeinschaft im Kino da, als nur, ich fahre diese kalte Rolltreppe da in einem riesigen Center in der Innenstadt hoch und zahle irgendwie 15 Euro und dafür kriege ich den neuen Disney-Film oder sowas. Das ist vielleicht so die Art von Gemeinschaft im Kino, die ich gar nicht so interessant finde und ob das dann noch die großen Disney-Filme sind, sondern vielleicht ist es auch gar nicht dann immer so wichtig, dass das so aktuell und relevant ist, was da gespielt wird, aber irgendwie, dass man die Leute wieder, halt, ja, dass man die Leute zusammenbekommt und sie zu sich zusammen was anschauen, ob es eine Doku ist oder irgendwas anderes, so, das ist, glaube ich, wichtiger. Und da könnte ich mir auch vorstellen, kann so ein Modell auch noch länger überleben und muss nicht unbedingt an die größten Releases gebunden sein, aber so wie wir das jetzt haben, oder es war, dass die Riesenzugpferde das alles sponsern sollen und man dann so ein paar andere Filme da noch so nebenbei rein schummelt und hofft, dass irgendwas davon mal so ein Mega-Erfolg wird wie Systemspringer oder sowas. Ja. Mal schauen, ja, ob das noch so lange so ist.
Aber ich glaube, was halt natürlich auch darin so immer so ein bisschen mitschwingt, es darf auch keine Wehleidigkeit, so keine Lamoyanz vorherrschen. Oh nein, das Kino endet jetzt. So dieses Wim Wenders-mäßige, was er jetzt gerade in Interviews immer gemacht hat. Wenn ich jetzt bald weg bin, dann stirbt das alles. Nein, man kann doch immer noch gucken, was ist gut. Man kann sich dafür einsetzen. Man kann immer hoffen, dass es vielleicht... Also ich erlebe in Teilen über die Öffentlichkeit, die ich sehe. Das sind sicher mal Teilgruppen und so. Aber ich erlebe, dass es ja auch eine nachfolgende Generation gibt, die Kino super spannend findet, die sich das zusammensammelt. Und es wird immer eine Form geben, in der das existiert. Und es liegt aber auch ein Wert drin, dafür sich einzusetzen, dass das noch in der Öffentlichkeit stattfindet und dass das nicht nur museal ist, sondern dass das aktuell eben noch eine Form von Öffentlichkeit hat. Ja,
ja, und da beginnt ja auch auf eine Art die Filmkritik, ne? Indem man zusammen ins Kino geht und sich danach hinsetzt und darüber spricht, was man da gesehen hat. So, und das ist natürlich schön, wenn das nicht nur zu Hause oder im Internet irgendwie stattfinden kann, sondern es tatsächlich noch Räume für gibt. Paul hat uns geschrieben: Hallo, ich habe eine sehr allgemeine Frage für die Mailbag-Folge. Inwieweit würdet ihr eure Filmkritik als journalistisch bezeichnen? Wo weicht ihr vielleicht gezielt von einer klassischen, konventionellen, journalistischen Betrachtung ab und warum? Es ist witzig, dass er sagt, es ist eine sehr allgemeine Frage. Es ist eine sehr komplexe Frage eigentlich, weil da viele Sachen drinstecken, bei denen es gar nicht so klar ist, was die Antwort genau darauf ist. Also die erste große Frage ist natürlich, was ist überhaupt Journalismus? Das fragen sich, glaube ich, viele Leute auch oft, weil ja es nicht so richtig dass so eine Standardausbildung ist. Man macht eine Ausbildung zum Journalist und dann ist man Journalist. Journalismus ist ja erstmal das Schreiben, Sprechen, Veröffentlichen über Dinge, die in der Welt passieren. Manche sagen, das muss eine Relevanz haben, es muss eine Aktualität haben. Es gibt auch, das gesagt, es muss eine Regelmäßigkeit haben zum Beispiel. Und dann die Frage, was ist die Rolle der Kritik und der Filmkritik daran? Denn man sieht es ja gerade auch manchmal so in Internetkommentaren, dass man sagt, da war die FAZ jetzt aber überhaupt nicht neutral, Journalismus muss immer neutral sein und so weiter. Das stimmt ja auch nicht, denn es gibt ja schon im Journalismus auch schon immer die Kolumne und die Meinung und so weiter. Und deswegen ist das Wesen der Kritik ja auch etwas, oder das Wesen des Journalismus auch in Teilen die Kritik, weil es ja in den Medien als vierte Gewalt darum geht, auch die Obrigkeit und den Staat auch zu kritisieren, dass man eine Gegengewalt hat, die die Öffentlichkeit irgendwie informiert und so weiter. Und die Filmkritik ist ja eben auch ein Teil, oder die Kulturkritik noch weiter gesehen, es gibt ja auch Literaturkritik, Theaterkritik und so weiter und so fort, ist ja ein Teil auch des Journalismus. Aber man sieht das, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig. Also man würde nicht unbedingt sagen, oder vielleicht, wenn man Leute fragen würde, seht ihr Kritikerinnen und Kritiker auch als Journalisten, Journalistinnen, dann würden wahrscheinlich viele sagen, so nö, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder sowas. Also es ist auf jeden Fall ein Teil des Journalismus. Und dann kann man natürlich aber noch fragen, gibt es noch journalistischere Filmkritik? Ne? Also wir haben ja bei Katz am Anfang, habe ich ja viele Interviews gemacht. Das ist auch jetzt nicht komplett gegessen. Ich finde nur, es eignet sich oft irgendwie besser zu so aktuellen Filmen, zu einem bestimmten Thema. Also, oder jetzt als wir, da habe ich sogar angefragt, aber dann ging das zeitlich nicht, als wir über The Act of Killing geredet haben zum Beispiel. Da hätte man nochmal ein Interview führen können, ein Hintergrundinterview. Wie ist denn die Situation in Indonesien gerade? Was war da? Das wäre jetzt eine Sache, etwas, was Journalistinnen und Journalisten machen, also halt Expertinnen und Experten anrufen, fragen, Interview machen, recherchieren quasi, ne? Also wäre eine journalistischere Filmkritik eine, die zum Beispiel mehr recherchiert, die mehr Produktionsbedingungen und so weiter sich raussucht oder nicht? Oder meint er mit journalistischer Filmkritik eine, die wir eher im klassischen Journalismus sehen, also im Feuilleton zum Beispiel, ist das für ihn eher journalistisch oder nicht? Das ist halt so ein bisschen vieldeutiger Begriff. Ich würde sagen, klar, Filmkritik ist auch Journalismus. Und ich glaube aber, dass es halt bei uns viel um Kritik und Meinung geht. Und das ist halt so ein Teilaspekt davon, ne? Wobei es ja witzigerweise bei Katz auch getrennt ist, leicht, weil wir am Anfang ja zusammenfassen, worum es geht und wer der Regisseur ist. Und dann kommt die Kritik, ne? Das werden so zwei. Erst ist es ein bisschen neutraler und dann wird es ein bisschen meinungsgetrieben. Also ich würde sagen, es ist schon Journalismus, was wir machen, ja.
Na, ich glaube, natürlich hat die Kritik immer ihren Ursprung im Journalismus. Viele frühe Kritiker, auf die wir uns hier in Teilen auch beziehen, waren in weiten Teilen Journalisten. Und ich glaube aber, das hast du schon angesprochen, Journalismus als, also Kritik als journalistisches Genre, lebt immer sehr stark von sich auch so selbst rechtfertigen und sich so selbst perpetuierenden Relevant- und Gegenwärtigkeitskategorien und Begriffen. Und ich glaube, Kulturkritik oder Kunstkritik muss auch immer eine Auseinandersetzung mit denen führen und sich eben einen Raum erkämpfen, in dem es nicht nur um den Rückbezug auf aktuelle Ereignisse und Jubiläen geht. Und ich glaube, gerade Kunst ist ja eben auch nicht geschaffen worden als etwas, das sich nur auf die Gegenwart bezieht, das nur verwertbar ist in einem Kulturkampf oder das einem nur nochmal in eine andere Form darbringt, was ohnehin in den Schlagzeilen passiert, sondern die öffnet auch einen eigenen Raum, die tut auch etwas, das eben losgelöst davon existiert halt. Und deshalb glaube ich, es ist wichtig, wenn man tatsächlich Kritik betreiben will, auch in weiten Teilen von diesem rein journalistischen Denken und auch vom feuilletonistischen so ein bisschen wegzukommen und einordnen und beurteilen jenseits von der Logik von, was ist gerade wichtig und relevant, weil es geht sich ja auch darum zu finden, was könnte relevant werden und wie macht man es relevant. Also da kann sicher auch immer was Zukunftsbeschreibendes, Normatives zu sein. Und wenn Filmkritik immer nur sagt, okay, das ist diese Woche rausgekommen und das ist gut oder schlecht und dann schafft man dann noch so ein Metadiskurs so ein bisschen drüber oder so, dann ist es, glaube ich, zu eng an einer Logik von einem bestehenden Markt. Dann nähert es sich ja auch irgendwie PA an. Und ich glaube, das Ziel muss immer sein, dann eine Distanz zu schaffen. Auch zum Beispiel, indem es in irgendeiner Form selbst eine schriftstellerische, eine literarische Kategorie wäre. Also es wäre natürlich toll, wenn das alles auch so gut geschrieben wäre, dass es einen Wert an sich hat und dass eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass man den Film gelesen hat. Das muss in Teilen sicher auch passieren, dass das für sich allein jetzt nicht nur rein unterhaltsam, sondern auch irgendwie mitreißend und bewegend sein kann.
Film gelesen, sagst du schon, dass sich eine Kritik so liest wie ein Film. Ja, das ist die Frage, ob das im Podcast-Bereich überhaupt so richtig.
Das ist schwierig. Im Reden kann man das selten gut machen, ja.
Also man könnte sich natürlich vorschreiben, ich finde es immer sehr schön, wenn Leute, aber das können echt wenige Leute, ich muss wirklich sagen, aus 2 Jahren Filmpodcast, das konnte ich auch immer schlecht, so Szenen beschreiben, ne? Also so ganz spezifische Vokabeln haben für bestimmte Möbel, bestimmtes Mobiliar, Farben und so weiter. Das finde ich immer sehr schön, wenn ich das wenn ich eine Kritik lese und so das Gefühl habe, ich erinnere mich wieder an dieses Bild. So, also es gibt's manchmal, aber ja, man redet natürlich schon, oder ich, der total so radiomäßig eins hinter dem anderen weg, wie ich auch denke. Aber gut, du sagst, dieser Aktualitätsbezug ist nicht immer so sinnstiftend. Kommt natürlich darauf an, was damit gemeint ist, ne? Also ist der Aktualitätsbezug, also zum Beispiel würde man ja jetzt bei uns sagen, ja, es geht bei uns um regelmäßige, aktuelle Sachen, also Filme, die rauskommen, gut, gerade wegen Corona nicht mehr so stark, aber an sich ja schon und wir kommen regelmäßig raus, ne? Das hat schon halt einen Teil dessen, was man als Journalismus bezeichnet. Andererseits irgendwie aktuell ist man natürlich selber immer verortet mit den Gedanken, die man sich macht. Und ich würde sagen, jetzt auch etwas zu kritisieren auf eine Zukunft hin, ist auch natürlich aktuell aus unserem jetzigen Befinden Sachen, die wir jetzt schon erkennen können, wohin bewegt sich etwas und so. Also ich glaube, so ein bisschen, gut, wenn man es runterbricht, halt etwas kritisch einordnen, was gerade irgendwie passiert oder man sich gerade zu etwas denkt, das ist halt immer drin in der Filmkritik. Die Frage ist halt, ob man sich wirklich nur, also ich denke das manchmal so bei Kino Plus, dass ich so interessant finde, dass sie wirklich jeden Film ansprechen, der so rauskommt, ne? Also ich dann manchmal so denke, krass irgendwie, dass, also die Hälfte davon interessiert mich halt gar nicht. Ich finde es manchmal cool, das zu gucken, um zu sehen, ach, das gab's auch, diesen Kinderfilm und diesen 3D-animierten Film, das gab's alles auch. Aber man könnte ja da zum Beispiel auch einkürzen und sagen, so, die hauen wir jetzt alle mal raus und über die wichtigen Sachen reden wir länger, zum Beispiel, oder sowas, ne? Das finde ich halt auch sowas sehr, sehr Journalistisches. Man sagt so, das gibt es jetzt alles und alles muss einmal angesprochen werden, aber ja, so ein bisschen Aktualität
ist
natürlich auch gut.
Da, dass halt dieses Kurative, dieses Einordnende und dieses auch mit einer Axt einfach Kleinhackende, das muss vielleicht auch heute eine Kritik leisten können, zu sagen, das ist wichtig und das ist es eben nicht. Also das ist ja auch eine Form von Kritik, zu sagen, das erfüllt nicht irgendwie so den Maßstab, der uns ermöglicht, was Interessantes darüber zu sagen, oder es enthält nichts, dass es das nötig machen würde. Also das liegt ja manchmal vielleicht am ehesten so in diesen ideologiekritischen Sachen. Bei Krakauer oder so hast du halt oft so dieses Drüberwalzen, zu sagen, ja, nur eine bestimmte Art von Film erlaubt überhaupt einen ästhetischen Zugang. Aber dass man so ein bisschen filtert, das ist heute bei der schieren Menge von immer weiter steigenden Filmveröffentlichungen ja auch einfach notwendig. Also ich glaube, zu sagen, wir sagen jetzt über alles einen Satz, ist nie der richtige Ansatz.
Ja. Aber eigentlich müsste man, um zu filtern, das alles gesehen haben und dann rausschmeißen, aber ich guck's ja meistens noch nicht mal. Aber was ich gucken werde, ist I'm Thinking of Ending Things, darüber schreibt Marius. Hi Christian, im September läuft ja auf Netflix der neue Charlie Kaufman-Film I'm Thinking of Ending Things an. Bei der Gelegenheit wollte ich euch mal so generell fragen, wie ihr so zu seinem bisherigen Werk steht. Um das Ganze einzugrenzen, werfe ich mal einen Film als Beispiel ein, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, und es ist nicht Being John Malkovich, die Rede ist von Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den ich für ziemlich grandios halte. Lieben Gruß, Marius. Kaufman hat nur so ein paar Filme gemacht und bei vielen anderen die Drehbücher geschrieben.
Genau.
Ne? Das sind vor allem die Filme von Spike Jonze, oder?
Genau.
Genau. Ich habe relativ viele von denen gesehen, ich fand die alle sehr beeindruckend, aber es war in so einer Zeit, bevor ich ein Mikro danach in die Hand nehmen musste und etwas dazu sagen musste. Hat er Anomalisa auch geschrieben?
Oder ist das ein Film? Ja, genau. Ja, ne? Das hat
den mochte ich nicht, das weiß ich noch, und sonst fand ich das aber eigentlich alles sehr interessant, was er gemacht hat, und würde auch gern mal über das Werk sprechen, und den neuen Film machen wir auf jeden Fall auch. Ich glaube, der kommt noch raus, während wir gerade in Venedig sind, also muss man es irgendwie nach hinten schieben.
Ja, ich glaube, es gab
sicher
eine Zeit.
Du hast Charlie Kaufman.
Nein, ach, Hass ist zu viel. Es gab sicher eine Phase in meinem Leben, in der ich Charlie Kaufman interessanter fand als jetzt. Und viele von diesen Metaspielereien, dieses Postmoderne, das natürlich sich da ganz stark durchzieht, bekommt auch oft so eine Qualität von nicht einem Gimmick, aber es rechtfertigt sich selbst. Es existiert oft nur noch, um zu konstruieren, um auch die Stimme eines Drehbuchautors zu behaupten gegen einen Filmemacher. Also ich glaube, das ist auch die Art von Drehbuchschreiben, die ich oft nicht so interessant finde. Eine, die sich ganz bewusst eben als Text noch versteht und den Regisseur dann fast so begleitend begreift. Also man merkt ja, dass das produktiv sein kann. Das ist auch sicher manchmal spannend, so eine Reibung zu haben, also zum Beispiel wie vorhin, ich habe über Apocalypse Now geschrieben mit John Milius und Francis Ford Coppola, da finde ich diesen Widerspruch ganz spannend, was so von diesen quasi-faschistischen Superkriegern übrig bleibt, wenn dann halt der Hollywood-Liberale das Ganze nach vorne stellt. Aber bei Charlie Kaufman hätte ich mir gewünscht, dass da interessantere Gegner sind. Also Leute, bei denen wirklich irgendwie eine Reibung auftritt, und das sehe ich dann oft nicht. Spike Jonze lässt sich dann halt dominieren. Wer war das? Das war jemand, der halt Skateboard- und Musikvideos gemacht hat und der so eine Faszination mit visueller Darstellung hat, aber der wenig eigene Perspektive oft da reinträgt. Und dann stören mich an diesem Film, glaube ich, auch oft, dass sie sich so stark mit persönlichen Befindlichkeiten, mit was sehr Privatem beschäftigen, auf eine Art und Weise, die für mich wenig neue Erkenntnis mitbringt, außer, ja, das menschliche Zusammenleben ist irgendwie kompliziert und awkward und es ist gar nicht so einfach, Menschen zu lieben und sich hinzugeben, aber das ist irgendwie eine Erfahrung, die dann nicht weitergeführt wird, und ich finde das immer interessant, wenn da neue Sachen rauskommen, aber ich erinnere mich dann immer, ich habe, glaube ich, Anomalisa in San Sebastian gesehen beim Filmfest. Festival und ich unterhielt mich dann mit so einem Spanier und ich fragte ihn dann, ich glaube auf Englisch so, what do you expect? Und er zuckte mit den Schultern so, Kaufman. Und das wäre dann, glaube ich, auch meine Reaktion so, Kaufman. Aber Synecdoche, New York halte ich schon für auch einen guten Film. Also ist wahrscheinlich sein interessantester, würde ich sagen.
Ja, also ich mag dieses Überladene der Konstruktion und dass man auch bei Adaptation und so irgendwann nicht mehr weiß, in welcher Geschichte befindet man sich eigentlich gerade. Das, was du so ein bisschen als vielleicht zu übertrieben gerade charakterisiert hast, fand ich doch sehr spannend und sehe das gerade nicht mehr so viel im aktuellen Kino. Deswegen freue ich mich.
Aber das ist doch, also findest du nicht, dass so dieses Aporien schaffen, das ist doch gerade auch in einer bestimmten Art von Genre-Kino findet das permanent statt und auch in einer bestimmten Art von Arthouse-Kino. Ist das, also ein Christopher Nolan-Film macht doch auf gewisse Weise auch so dieses überkandidelte Maschinenhafte. Also ich finde bei gerade bei dem von ihm angesprochene Vergissmeinnicht bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es empfindet das ja auch eine filmische Entsprechung mit dieser Maschine und so mit diesem ganzen Apparat, den sie da schaffen, so das als Entsprechung des Kinoapparats zu machen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich gerade mit Satoshi Kon so viel beschäftigt habe, der das natürlich auch permanent macht und der auch so dieses Schleifenartige hat. Oder es gibt ja auch so einen Text von Thomas Elsässer, diesem vor, ich glaube, im letzten Jahr gestorbenen wichtigsten oder einem der wichtigsten deutschen Filmtheoretiker, der hat immer über Mindgame-Movies geschrieben hat und das war immer für mich ein Genre, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, weil ich das Gefühl habe, dass das führt ja auch nirgendwo hin, also das gefällt sich auch so immer in den Schleifen und man kann oft nichts anderes machen, als sich dann dieser Sammlung von Sinnesreizen hingeben.
Es ist halt so schön düster immer, finde ich. Also ich finde auch, das ist natürlich nicht so, dass es dann ein Action-Format ist, wie bei Nolan, sondern eher um so hyperpersönliche Sachen geht, aber ich finde so schön daran, dass das immer diese ultra verletzten Männer sind, die dann auch meistens nicht das kriegen, was sie wollen. So, ich finde, das hat so was Düsteres, wo ja, weiß ich nicht, man sonst so als so Romantic Comedy beschreiben würde oder sowas. Also, ja, aber ich müsste die nochmal schauen. Aber ich hätte sehr viel Lust darauf.
Ja, ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass diese Gebrochenheit ist vielleicht auch, was das omnipräsent ist. Also, du kannst auf jedem Festival hast du deine 10, 15 Filme über gebrochene Männer. Ich meine, du hast ja jetzt gerade mit King of Staten Island, haben wir ja irgendwie mit Judd Apatow, nein, wie heißt der?
Ja, so heißt er.
Doch, genau, Judd Apatow, ja auch ein Regisseur, der quasi nur von denen erzählt. Und mir geht das dann oft, wie schon gesagt, nicht weit genug. Also bei Synecdoche in New York, der irgendwie auch so eine nihilistische und damit irgendwie auch eine kritische Kategorie fast bekommt, am ehesten noch. Aber ich weiß nicht, bei vielen von denen finde ich das so ein bisschen so selbstgefällig und selbstverliebt. Also das scheint mir dann auch so was Egozentrisches zu sein, sich so intensiv dann nur noch mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, kann man aber auch mal.
Aber ich müsste die vielleicht auch noch mal sehen, wie du schon beschreibst.
Ja, also ich glaube, da kann man sehr, auf jeden Fall könnte man sehr gut drüber diskutieren irgendwann mal.
Ist aber auf jeden Fall ein interessanter Drehbuchautor und Regisseur. Also sicher immer eine Diskussion wert.
Finde ich auch. Martin schreibt, hallo Christian und Lukas, erstmal großes Lob für den Podcast und insbesondere das Mailbag-Format, das ich eigentlich genauso gut finde wie die Filmfolgen und Specials. Meine Frage an euch bezieht sich auf Medienwirkung. Welche Macht hat für euch Kunst auf den Menschen zum Guten wie zum Schlechten? Auf der einen Seite sagen wir, dass Ballerspiele oder Actionfilme keine negativen Auswirkungen auf die ZuschauerInnen haben und dass Vorfälle wie in Aurora Ausnahmen und nur bei psychischen Vorerkrankungen möglich sind. Ist es das Kino?
Diese Dark Knight-Geschichte. Dark Knight Rises war, glaube ich, der Film und war er sogar verkleidet?
Als Joker, ja.
Ja, genau.
Ja. Auf der anderen Seite nennen wir Film-Empathie-Maschine und wahrscheinlich kennt jeder von uns große Filmmomente, nach denen wir beseelt aus dem Kino torkeln und am liebsten die ganze Welt umarmen würden. Genauso kenne ich einige, die Figur Patrick Bateman aus American Psycho immer noch aus den falschen Gründen abfeiern oder frauenverachtende Rap-Texte 1:1 in ihr Weltbild übernehmen. Müssen wir Film oder Kunst im Allgemeinen nicht eine gewisse Macht zusprechen, uns transformieren zu können, um uns weiterhin so intensiv damit auseinanderzusetzen? Kunst muss doch mehr sein als reiner Eskapismus und Berieselung. Das fand ich sehr schön. Lukas hat auf Letterboxd fast 4000 Filme gesehen. Markus Lanz Voice, was hat das mit ihm gemacht? Die Frage ist vielleicht etwas für Medienwissenschaftlerinnen, die dazu womöglich konkretere Studien kennen, aber eure Ansichten dazu würden mich sehr interessieren. Ja, 4000 Filme, was hat das mit Ihnen gemacht?
Ey, kurz, ich habe mein Leben, glaube ich, auch unabhängig davon vergeudet. Also Selbsthass und es sind natürlich einmal noch deutlich mehr als das, was ich auf Letterboxd eingetragen habe, weil ich irgendwie da nicht so wahnsinnig weit in die Vergangenheit zurückgehe. Aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Besonderes in eine Richtung gemacht hat, was Empathie angeht oder so. Also das ist ja ein Zitat, das wird, glaube ich, vor allen Dingen Roger Ebert geschrieben. Ja, ne? Das habe ich auch schon oft genug verwendet. Aber so mit der Zeit frage ich mich, ist da tatsächlich was dran? Machen Filme oder können Filme besser machen? Ich glaube, dass das einfach in der Wirkung immer so mittelbar ist, auch so schwer einordnenbar, was Sachen langfristig mit einem machen oder auch in der Sammlung, was Kultur mit einem tut, dass es da, also so eine direkte, unmittelbare Ursache-Wirkung-Korrelation kann man da wahrscheinlich ohnehin nicht herstellen. Ich glaube, dass schon einzelne Erfahrungen immer die Möglichkeit haben und dass selbst wenn wir das Gefühl haben, dass diese Wirkung nicht so direkt ist, wir das immer ernst nehmen müssen, weil nicht nur, weil, wie du beschreibst, sonst das irgendwie sinnlos wäre, sondern weil man alles wahrscheinlich ernst nehmen sollte. Also weil so eine Gleichgültigkeit gegenüber derart großen Teilen der Gesellschaft und der eigenen Lebenserfahrung nie dazu führen, dass man mehr über sie weiß und sie besser begreift. Also ich glaube, ein Interesse und eine Auseinandersetzung ist eigentlich bei fast allem gerechtfertigt. Also ich glaube, das ist beim Film nicht anders als bei jedem anderen Aspekt eben des menschlichen Lebens. Dafür haben wir ja dafür auch spezifische wissenschaftliche Bereiche, akademische Diskurse. Aber sag du kurz was, dann nicht, damit ich noch ein bisschen Gedanken ordnen kann und nicht einfach so einen Gedankenstrom hier aussetze.
Ja, ich finde die Frage total interessant, weil ich da auch schon oft drüber nachgedacht habe und dass es ja schon so ist, dass man, das ist ja auch im politischen Kontext so, also wenn Rechte irgendwas machen, dann wird das immer, zum Beispiel auf Twitter oder sowas, halt super krass kritisiert und sich drüber lustig gemacht. Und manchmal, wenn Linke dieselbe Sache machen, wird das so in Schutz genommen oder sowas. Ne? Mhm. Man hat das manchmal auch so das Gefühl, dass man sagt, bei Ballerspielen oder so, bei Computerspielen sagt man, das hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Da gibt es ja auch Studien, die tatsächlich zeigen, ne, also dass man nicht jetzt aggressiver wird oder eher einen Amoklauf macht oder sowas, wenn man vorher ein Ballerspiel gespielt hat und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir ja das Gefühl, aber irgendwas macht es ja trotzdem schon mit den Leuten. Und da müsste man wahrscheinlich auch, habe ich jetzt nicht gemacht, Studien zu lesen, um das genau tatsächlich zu wissen, ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, das genau verorten zu können, was es jetzt macht. Ich meine, bei Adorno und so haben wir diese Idee der Normalisierung, ne? Also je mehr wir etwas im Kino sehen, und es gibt natürlich auch Studien, dass sowieso, also gerade Werbung, ne, funktioniert ja ganz oft auch über Film, also dass wir tatsächlich Bilder sehen und dazu was hören und sowas, das hat natürlich schon eine große Auswirkung irgendwie auf uns, auch mit unterschwelligen Botschaften und so weiter und so fort. Und trotzdem würden wir nicht sagen, man sieht einen gewalttätigen Film und deswegen rennt man jetzt auf die Straße und sticht jemanden ab. Dieser Normalisierungsgedanke ist, glaube ich, so. Und da sind wir, glaube ich, dann auch kritisch in der zum Beispiel feministischen Filmkritik oder POC-Filmkritik oder antirassistischen Filmkritik vielleicht besser gesagt, dass wir dann so sagen, wenn in ganz, ganz vielen Filmen immer wieder dieses gleiche Motiv kommt und immer wieder die gleiche Art Frauen- und Männerrolle und immer wieder dasselbe erzählt wird, wie zum Beispiel bei Judd Apatow, dann erkennen wir irgendwann so ein Motiv, was auch in der patriarchalen Gesellschaft existiert, und dann kritisieren wir das halt erst recht, weil wir das irgendwie nicht mehr sehen wollen, außer vielleicht es hat einen neuen Aspekt, es ist irgendwie auf andere Art interessant, hier soll was dekonstruiert werden und hier soll es gerade mal auf die Spitze getrieben werden, hier soll man es gerade mal nachfühlen können oder so, ne? Und gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade, und ich bin im Urlaub und ich hatte auch wirklich nicht so Lust, mich mit Lisa Eckert zu beschäftigen. Ich habe es nur wirklich 100.000 Mal aufploppen sehen auf Twitter und so ein paar Kolumnen gesehen, wo dann, also auch linke Kolumnen, wo so gesagt wurde, so Cancel Culture gibt es gar nicht. Das fand ich, da würde ich, glaube ich, nicht so ganz zustimmen. Natürlich ist die Frage, was ist Culture und was ist Cancel Culture? Natürlich gibt es jetzt nicht einen wütenden Mob, der das die ganze Zeit macht, aber wir sind schon heute, habe ich das Gefühl, oder viele schnell dabei, und da meine ich jetzt nicht Verbrecher zu kritisieren, das ist natürlich alles richtig, aber so eine leichte Angst wieder zu entwickeln vor der Kunst oder auch vor Stand-up oder sowas. Also ich habe das auch zu Halle dann oft gelesen, dass so, ja, und irgendwer hat einen rassistischen Witz gemacht oder antisemitischen Witz und deswegen rennt jetzt jemand raus und versucht, eine Synagoge in die Luft zu sprengen. Ich glaube, diesen Punkt kann man nicht so stark machen, weil wir natürlich, wir wollen ja in einer Gesellschaft leben, die quasi als Gesellschaft aufgeklärt ist, wo die Kunst dann radikal sein kann, weil wir Räume haben, eben das zu diskutieren, weil wir nicht als irgendwelche martialischen Menschen in der Schule ausgebildet werden, sondern als kritische Individuen. Und das soll uns ja gerade weiterbringen, also dass wir gerade einen radikalen vielleicht menschenfeindlichen Film sehen können, um dann rauszugehen und dann darüber zu reden und das dann auch zu kritisieren und das Bild zu kritisieren, aber nicht zu kritisieren, dass so ein Film überhaupt existieren darf. Und ich habe das Gefühl, dass man heute schon oft liest, dass Leute sagen, das muss jetzt verboten werden, das darf nicht mehr gezeigt werden und so weiter. Gibt es auf jeden Fall manchmal. Und so eine Angst davor haben, ich meine, bei Joker war es das größte Beispiel, dass Leute gesagt haben, das wird zu Amokläufen führen und so weiter, mhm, weil es ja bei einem anderen Batman-Film tatsächlich einen Amoklauf gab. Ich glaube, da darf man nicht so diese Angst vor der Kunst haben, aber trotzdem muss man dann gleichzeitig in der Kritik schon ein bisschen so tun, als wäre das eben gerade sehr wichtig, dass wir halt hier über einen Film reden und über das Menschenbild und sowas und da auch radikal sind. Ja.
Ich habe das Gefühl, ein Teil des öffentlichen Diskurses, der gerade stattfindet, ist eine Reaktion auf eine schwindende Hegemonie von einem bestimmten linksliberalen Milieu. Wir haben das Gefühl, die letzten Jahre waren ein Moment von Repolitisierung in weiten Teilen. Also man hatte große Ereignisse, die nochmal vor Augen geführt haben, auch einer breiten Öffentlichkeit, dass es wieder Sachen gibt, um die man streitet, über die man diskutiert. Also so Sachen wie Brexit, die Wahl von Donald Trump haben für viele, glaube ich, eine Auseinandersetzung mit dem politischen Milieu, mit Politik im Allgemeinen wieder so zurückgebracht auf eine Ebene von, es ist nicht einfach nur rein Verwaltendes, es ist nicht nur ein kleines Bearbeiten von Stellschrauben, sondern es gibt wieder grundsätzliche Gesellschaftsentwürfe, die diskutiert werden müssen. Und ich glaube, die Reaktion war in weiten Teilen, weil man sich so lange, gerade seit den 60ern und 70ern, als so diese Revolution der 60er Jahre sich nicht manifestiert haben, ins Kulturelle zurückgezogen hat, sich entpolitisiert hat in weiten Teilen, waren eben solche kulturellen Zeichen und Symbole in weiten Teilen vor allem. Ich will damit nicht sagen, dass bestimmte zum Beispiel identitätspolitische Fragen, wenn man diesen Begriff überhaupt heute noch benutzen kann, fand das spannend, bei Mark Fisher heißt das immer The Vampire Castle, was ich viel pathetischer und schöner finde als Identitätspolitik, aber solche Fragen sind sicher
auch... Warum heißt es da so? Was meint er damit? Das verstehe ich nicht.
Weil sie, ich meine das jetzt den ganzen Text zu beschreiben, aber es hat für ihn immer so eine lähmende Qualität und es saugt einem oft die Möglichkeiten für andere Diskurse eben so ein bisschen ab, aber das verkürzt das auch. Ich wollte das ja eigentlich nur als schönes Wort einbringen, aber ich glaube halt tatsächlich, dass die Intensität, mit der viele dieser Diskussionen geführt werden, zum Beispiel um sowas wie Joker, eine Reaktion sind auf ein Gefühl von Unvermögen, auf ein Gefühl von Hilflosigkeit in Bezug auf andere größere Verschiebungen und Diskussionen und dass das sicher auch eine Möglichkeit ist, für bestimmte Milieus, für bestimmte politische Richtungen und Herangehensweisen ein Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen. Und ich glaube auch das Problem, also ich halte Cancel Culture für einen wahnsinnig schwierigen Begriff, weil er einerseits ein Kampfbegriff ist, weil er auch für jeden was anderes bedeutet, dass am ehesten so wie politische Korrektheit oder so. Da gibt es so viele Definitionen und Kategorien. Also auch so ein Begriff wie Woke zum Beispiel scheint mir oft nur entweder die Leute, die ich mag oder die Leute, die ich nicht mag, zu meinen. Und das macht diese Diskussion alle deutlich schwerer. Aber ich glaube, sowas wie Cancel Culture, und da gibt es ja durchaus auch so ein libidinöses Interesse daran, Leute zu loszuwerden, manchmal in sozialen Medien oder sowas, wo man sich auch fragen kann, okay, wo ist der Einzelfehler, der wirklich jemanden unmöglich macht und von welchem Problem kann man zurückkommen, dass die Intensität da auch eine Reaktion darauf ist, dass man andere eben nicht loswerden kann. Also, dass das oft dann irgendwie so Stellvertreter sind, weil man, was weiß ich, Trump jetzt nicht einfach durch Rhetorik, durch Moral, durch bestimmte Haltungen zu Themen, durch Aussagen und Sprache beseitigen kann, nimmt man dann eben Leute, die man als Stellvertreter, als Echos von Echos irgendwie begreift an. Und das scheint mir in dieser Wirkungsrezeption auch oft eben zu sein. Also man hängt sich dann total auf einem mittelmäßigen, für mich auch nicht sonderlich gut gemachten Film wie Joker zum Beispiel und auf seine Wirkung, Amokläufe oder irgendwie ein öffentliches Aufbegehren oder so ab, weil man halt das, was er gesellschaftlich beschreibt oder was er meint, eben nicht so leicht und nicht in so einfachen Schritten irgendwie kritisieren oder erreichen kann.
Ja, das ist natürlich aber dann auch manchmal ganz gut kann das sein für Leute, ne? Also das, ich klinge jetzt übrigens anders, ich glaube, jetzt halt's nicht mehr so doll, ich musste den Raum wechseln. Okay. Dass man dann halt Debatten, die man vielleicht gesellschaftlich gar nicht führt oder gar nicht jetzt in der Lage ist zu machen, jetzt anhand halt eines Films halt mal definiert und halt dann sagt, so, und das ist, deswegen ist es falsch und der Film ruft zum Amoklauf auch auf und so weiter. Das finde ich auch alles richtig gut, das zu machen, nur die dann sagen, der Film darf deswegen nicht existieren oder sowas. Das ist halt eine andere Frage so. Und beim Canceln von Leuten, also genau, es wird jetzt gesagt, es gibt keine Cancel-Culture, aber manche Leute benutzen ja auch den Begriff so, also twittern auch so, der ist jetzt cancelled und der ist jetzt weg. Und das ist genau die Frage halt, ab wann tritt das ein? Für wie lange ist das? Wie schwer muss das Verbrechen sein und so weiter? Ich finde es völlig richtig, dass man sagt, manche Leute sollen nicht mehr unterstützt werden, so, manche Leute möchte man kein Geld mehr geben und so weiter und so fort. Aber die andere Seite ist halt manchmal, dass für Äußerungen, die irgendwer vor 15 Jahren auf Twitter in einem offensichtlichen Witz gemacht hat oder sowas, dass das dann halt nicht mehr geht und so weiter. Und da vergräbt man sich manchmal sehr tief rein. Also ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, dass kleinste Äußerungen schon sehr viel Macht haben. Und natürlich ist es gerade so bei Leuten, es gibt ja oft dieses Wort der Nadelstiche, ne? Also dass man gesagt hat, immer wieder werden Leute, die zum Beispiel Minderheiten angehören, halt immer wieder daran erinnert, mit kleinsten Nadelstichen. Deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass zum Beispiel auf Twitter dann versucht wird, alle diese Nadelstiche mal klarzumachen und so weiter. Ich glaube, man darf sich nur nicht erhoffen, dass damit dann, wie du jetzt gerade sagst, die Probleme halt schon weg sind. Und ich frage mich auch oft so ein bisschen, das finde ich ganz, ist Twitter-Aktivismus wirklich Aktivismus? Und manchmal denke ich so, viel hat es natürlich auch von Performance, viel gibt es so ein bisschen so ein Meinungen, die progressiv wirken, aber schon halt in einer sehr großen Bubble als anerkannt ist und damit kann man die dann halt verbreiten oder einfach sich da so auch ein bisschen mit so Trittbrettfahrermäßig mit so dranhängen und so weiter. Gleichzeitig merken wir, dass jetzt gerade im Bundestag dann über Racial Profiling von PolizistInnen diskutiert werden muss, weil es diese Petition gab, weil wirklich Leute unterschrieben haben und so weiter. Also ich denke schon, dass auch das, was gesagt wird und das, was diskutiert wird, auch Auswirkungen hat und so weiter. Aber das bei der Filmkritik, also das, ich denke nicht, dass Filme eben so eine starke Wirkung haben, dass wenn ein Film mal etwas macht, dass dann direkt der nächste losrennt und XY macht, aber das ist vielleicht diese Adorno, diese Normalisierung. Ich glaube, es gibt schon so ein Grundrauschen, es gibt so ein Grundmuster, in dem in Gesellschaften diskutiert wird und das setzt sich dann, glaube ich, schon irgendwann fest und das zum Beispiel bei sexistischen Hip-Hop-Lyrics und so weiter, ist es, glaube ich, schon so, dass das so ein gewisses Weltbild halt irgendwann formen kann. Die Frage ist halt, ob man, also man kann halt nicht verbieten, dass darüber gesungen wird, aber dann muss halt da, glaube ich, eher wieder gesellschaftlich halt agieren, um halt dann zu schauen, so auch Leute, die sowas hören, holen wir trotzdem wieder zurück.
Und sogar Leute wie mich.
Sogar Leute wie dich, ist ja dann auch die Kritik. Also das ist ja so der Witz. Ich finde, das hat man ganz oft das Gefühl, so dass etwas sehr polemisch geäußert wird, also Kritik an etwas, aber es ist eben oft die Kritik an der Sache oder die Kritik an dem Verhalten wird geäußert, aber dass die Sache existiert und dass der Mensch existieren darf, also dass der Mensch existieren darf, der ein Verbrechen begangen hat, das muss immer noch gewahrt sein tatsächlich und deswegen, genau, das ist halt da immer schwierig manchmal von zu trennen, gerade wenn es auf Twitter halt sehr persönlich wird gegen bestimmte Leute und so weiter und so fort, aber ich denke schon, dass, also ich frage mich das, weil du meintest, so war ich davon, also hat das so viel mit mir gemacht und das frage ich auch so, hat mich so ein Film richtig auch schon so zum positiven Handeln gebracht? Also ich glaube, viele Thematiken, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, sind durch Filme und durch dann die Diskussion darüber bei Katz bestimmt auch bei mir irgendwann so gelandet und ich habe bestimmt über viele Sachen nochmal neu nachgedacht und bin da vielleicht auch dann linker geworden, aber genauso kann es halt auch sein, ja, dass jemand halt einen Film sieht und sich dann in irgendwelchen rechten Ideologien erkennt, wenn er die eh schon so ein bisschen trägt oder sowas. Deswegen, ich glaube, davor werden wir uns nie ganz schützen können. Ja, das muss dann, glaube ich, die Gesellschaft leisten, den Diskurs.
Ja, zwei Sachen. Ich glaube, zum einen würde ich bei dieser Diskussion um Cancel Culture oder nicht Cancel Culture auch immer noch die Frage stellen, inwieweit das denn einfach ein reiner Marktmechanismus ist. Denn Präferenzen haben, Leute ablehnen oder sie eben nicht ablehnen, das ist ja etwas, das permanent stattfindet, also ein Bewerten und Wiederbewerten und manchmal hat man auch einfach, man findet jemanden nicht mehr interessant oder hat eine Sache gemacht, die man schlecht fand und dann konsumiert man das nicht. Also ich glaube, das als Instrument zu benutzen, ist nicht automatisch immer falsch, aber man sollte sich schon bewusst sein, dass es in weiten Teilen auch eben eine Konsumentscheidung ist und dass man nicht glaubt, damit dann Strukturen zu verändern. Und ich finde diese Frage nach Wirkung tatsächlich immer spannend. Wenn man jetzt zum Beispiel hier diese Frage mit gewalttätigen Videospielen, die ja natürlich viel diskutiert worden ist und wo ich auch sagen muss, da steckte ich eine Weile sehr intensiv drin. Also ich erinnere mich noch an irgendwie Pfeiffer und ZDF-Sendungen und Leute, die danach dann ihn wüst im ZDF-Chat irgendwie beschimpft haben und sowas. Und ich frage mich aber, Moment, wenn zum Beispiel die Bundeswehr Pappkameraden einsetzt, wenn sie also zum Beispiel das Gewöhnen ans Schießen durch menschliche Formen macht, dann muss das ja in Videospielen, wo das in abstrakter Form stattfindet, auch irgendwie eine Funktion haben. Und ich glaube schon, dass es auch kein Zufall ist, wie eng zum Beispiel viele von den Call of Duties und Medal of Honors mit dem Militär zusammenhängen, wie da auch, also das passiert natürlich in Hollywood genauso, wie sehr man da auf deren Technik zurückgreift. Und wenn man sowas liest, wie irgendwie Paul Virilios Buch über die Beziehung zwischen Film und Krieg oder allgemein seine Essays, dann sieht man ja auch immer wieder, hey, irgendeine Form von Effekt wird das ja haben. Also ich glaube, man darf es nicht zu einfach machen. Man darf es sich aber auch nicht in die andere Richtung zu einfach machen und sagen, so okay, das eine, also dass das so Blackboxen sind, da kommt ein Input und dann passiert automatisch dieser Output halt. Aber wie du schon beschreibst, wir sind keine Wissenschaftler, das heißt, es gibt sicher Leute, die sich da qualifizierter zu äußern können.
Ja, und ich glaube, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ne? Da, das müssen wir jetzt auch nicht beantworten. Und vielleicht wäre das da auch interessant, auch nochmal mehr zu lernen. Also falls ihr auch Studien oder sowas kennt dazu, oder interessante Texte, schreibt uns die gerne mal. Und da kann man auch mal irgendwann eine Folge, glaube ich, zu machen.
Ja, am besten mit einem Wissenschaftler oder so, oder?
Ja, genau. Ja,
das wäre doch cool.
Jan hat geschrieben: Hi Christian, da du ja meintest, dass euch die Fragen ausgehen, habe ich hier zwei kleine Fragen. Hat übrigens wieder gut geklappt, muss ich sagen. Also wir haben genug Fragen bekommen, wie ihr an der Länge der Folge merkt. Da die Wahrscheinlichkeit recht gering wird, dass er ein eigenes Special bekommt, mich würde interessieren, was ihr zu den Filmen von Gaspar Noé sagt. Außerdem würde mich interessieren, wie man sich euch als Schüler vorstellen musste. Wart ihr eher ruhig oder rebellisch und hattet ihr Lieblingsfächer? Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Fragen. Gaspar Noé habe ich diese bekannten Filme alle nicht gesehen. Nur Love, glaube ich. Und den mochte ich. Und ich dachte immer, ich muss die anderen mal gucken. Also die alle vier besprochenen, die jeder gesehen hat, habe ich nicht gesehen.
Ich finde Gaspar Noé so als Präsenz einen super witzigen Typen. Also immer, wenn ich den in irgendwelchen Shows oder Interviewsituationen sitze, finde ich den unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass das jetzt, das ist vielleicht eine Kategorie, die auch überhaupt nicht die Frage in der Frage enthalten ist, dass das ein großer Intellektueller ist. Ich glaube nicht, dass diese Filme wahnsinnig spannende Sachen zu sagen haben, aber mir gefällt die Art, in der er experimentiert. Ich glaube, seine Weltsicht hat total Grenzen in der Art, wie sie Sachen beschreibt. Also, wenn man sich diesen Monolog aus Menschenfeind, ja, ich bin ein Schwanz, Menschheit ist düster, dann ist das so ein bisschen pubertär, dann ist das so Michel Ulbeck für Grundschüler oder sowas, weil da nicht wie bei Ulbeck, den ich als so eine Art Geistesverwandten in Teilen sicher begreife, weil da nicht so sehr diese ökonomische Kategorie noch mit reinfließt und so. Und ich finde auch da, wo er nur provozieren will, wird es oft recht langweilig, aber irgendwie einfach so ihn als so ein sehr verspielter, ausprobierender Filmemacher, das schätze ich schon durchaus. Das macht mir auch Freude. Also selbst in Filmen wie Climax finde ich zum Beispiel diese Einstiegsszene wahnsinnig spannend oder wahnsinnig toll gemacht. Und auch Love, den ja viele gehasst haben, hat für mich immer wieder Momente und Situationen, die ich halt total interessant finde. Und auch ein Film wie Enter the Void, der sich für mich irgendwann so ein bisschen verliert, hat einfach rein auf der Ebene, dass jemand diese Art von Erfahrungen schafft, für mich was Reizvolles. Also ich halte Gaspar Noé nicht für einen großartigen Filmemacher, aber der macht mir irgendwie total Spaß. Ich finde den witzig. Und ich wünschte, der würde sich wie viele seiner so immer wieder als enfant terrible eingeordneten Filmemacher seiner Zeit, also wie Nicholas Winding Refn oder ein Lars von Trier, nicht so sehr darauf versteifen, irgendwie diese Art von Reaktion zu erzeugen, sondern einfach mal machen, was sie interessiert. Ich habe das ganz oft das Gefühl, dass sich auch jemand wie Gaspar Noé ein bisschen zu sehr von der öffentlichen Meinung lenken lässt und ein bisschen mehr in sich selbst hineinhorchen soll. Und, was man bei ihm noch erwähnen muss, seine Frau Lucille Hatzialilovic, Verzeihung, dass ich den Namen nicht vorbereitet habe, macht Filme, die fast genauso gut oder ich finde sogar ein bisschen besser sind als seine. Innocence und Evolution sollte man auf jeden Fall schauen.
Was war mein Schüler? ja, wie man sich das, glaube ich, bei mir vorstellen kann. Ich bin halt entweder laber ich die Leute zu Tode zu oder bin irgendwie socially awkward und weiß nicht so richtig. Und so war ich, glaube ich, in der Schule. Also ich war schon sehr interessiert, immer wenn ich das Gefühl hatte, ich checke, worum es geht. Eher bei, ja, so, also nicht so stark in den Naturwissenschaften, wobei es geht, also ich fand Mathe super gut und ich habe aber Physik und Chemie zum Beispiel nie gerafft, so richtig. Und bei Bio ging es dann wieder so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, so das ganz Abstrakte konnte ich, und sobald das ein bisschen weniger abstrakt wurde, habe ich nicht mehr ganz verstanden, worum es ging, und sonst halt so in Deutsch und Englisch und so ganz gut gewesen. Und ja, ich war so, ja, dann mich viel gemeldet und viel gelabert, glaube ich, so im Unterricht, und aber auch viel so gestört und Witze gemacht und irgendwie so. Und dann hatte ich eine komische, da hatte ich so eine Phase wie alle, wo ich nur zerrissene Jeans anhatte und Alternative Rock gehört habe und so ein bisschen mich selbst bemitleidet habe und alles scheiße fand. Also zeitlang, glaube ich, relativ ungenießbar auch so gewesen in der Schule, aber auch, und auch so ein bisschen so Außenseiterfigur. Und die anderen waren aber auch alle ganz schön hohl so, aber gleichzeitig ist es auch nicht der beste Look so gewesen, glaube ich, so im Nachhinein. Also, ja. So ein Schüler, glaube ich, den die Lehrer so ein bisschen gut fanden, weil er schon mitgemacht hat, wenn er Bock hatte, aber sonst auch mega nervig fanden, so glaube ich, so war ich.
Ja, ich meine, die Vorstellung, dass ich ruhig war, das scheint mir eh unwahrscheinlich, oder? Das scheint mir irgendwie in dieser Frage schon so ein bisschen komisch angelegt zu sein. Nein, ich glaube, das ist in Teilen recht ähnlich. Ich habe viel mit Lehrern diskutiert. Ich habe viel irgendwie, ich finde, rebellisch ist so ein bisschen so eine schwere Kategorie, weil wer begreift sich nicht in irgendeiner Form als rebellisch? Also ich glaube, die meisten Leute, also gerade Leute, die vielleicht einen Podcast haben oder so, die sitzen doch in ihrer Kindheit nicht da und denken sich, ja, ich mache alles, was Leute mir sagen, sondern man nimmt so bestimmte Muster an. Also ich weiß noch, dass ich mich endlos mit vor allen Dingen meiner Religionslehrerin gestritten habe, weil ich so, das ist vielleicht die unangenehmste Phase meines Lebens, weil ich so ein bisschen so edgy Teenage Atheist, so Atheisten-Scheiße drin hatte. Also ich habe dann irgendwie Richard Dawkins und solche Leute halt wahnsinnig viel gelesen, Christopher Hitchens und so. Rückblickend Leute, die ich wahnsinnig unangenehm, die ich philosophisch auch extrem einseitig und blass und auch dumm und selbstgerecht finde, haben mich da sicher schon genug geprägt, um in dieser Hinsicht viel rein zu brüllen. Aber das ist sicher so eine Kategorie, die man sich anstatt von einem politischen Zugang zur Welt zulegt. Also so bestimmte Themenfeldern, in denen man das Gefühl hat von Überlegenheit und von einer geordneten Weltsicht. Und die war sicher noch nicht da. Ich war zu dieser Zeit früh politisch aktiv. Ich war ja bei den Jusos halt. Ich bin mittlerweile kein SPD-Mitglied mehr. Und
jetzt,
das war
der
dann,
Vorstandsposten wieder frei wird, das wäre doch jetzt so eine gute Zeit.
Ich und Kevin machen das, meinst du?
Ja, er geht ja jetzt weg.
Ja. Dann mache ich das statt Kevin, meinst du? Na, das scheint mir auch nicht mehr reizvoll als Zugang. Und Parteipolitik ist auch, also echt nicht für mich. Ich finde das ultra unangenehm. Und selbst die wenigen Sitzungen und Treffen und Tagungen, die ich mitgemacht habe, haben mich völlig fertig gemacht. Und also so, ich habe wirklich immer wieder diese eine Anekdote, auf die ich zurückkomme, wo man irgendwie 2 Stunden über das Design eines Stickers geredet hat und danach über die Frage, welche Art von Patenschaft mit einem Tier, ob man jetzt irgendwie so eine Patenschaft für eine Kuh oder nur für einen Huhn, wofür reicht denn das Budget und so, das war alles super unangenehm für mich. Oder einmal haben wir als Wahlkampfveranstaltung für einen Kandidaten hier in der Gegend so Äpfel vom Kino verteilt, und das war so ein dummes Konzept, weil der Werbespruch war lieber einen frischen roten. Und ich habe mich so geschämt, und die Leute wollten natürlich auch zum ersten keinen Apfel von irgendeinem Fremden, und dann konnten die den natürlich auch ins Kino nicht mitnehmen. Die lassen dich da nicht einen Apfel mit reinnehmen.
Das hast du schon mal erzählt, glaube ich.
Und das war, ja, das ist auch super dumm einfach, und das war irgendwie ein Teil der Prägung. Aber ich glaube so, man fühlte sich rebellisch. Ich habe ja auch schon, wie beschrieben, Punk und Hip-Hop und sowas gehört, und ich glaube aber, das war nicht rebellisch. Ich glaube, das war sehr viel bürgerlicher und angepasster, als ich das gerne von mir selber hätte. Und ich glaube auch, das, was ich da an Aufbegehren hatte oder so, war einfach nur so ein, ja, so eine Mischung aus Bequemlichkeit und irgendwie eine Möglichkeit, halt jetzt nicht über das zu reden, was da Thema ist.
Es war aber auch schlimm, ne? Also ich finde, man blickt dann auch so ein bisschen selbstkritisch auf seine rebellischen Phasen zurück. Aber andererseits, wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht mag, mich da hinsetzen und mir irgendeinen Mist anhören von vorne, der mich echt auch wirklich nur in Teilen interessiert. Und jeder erzählt mir, dass alles davon wichtig ist und alles davon kommt nochmal in der Klausur dran und keine Ahnung was. Ich denke manchmal so, wie viel Zeit man eigentlich verschwendet hat damit, dass man so in dieser Schule saß und Sachen, wo man ganz viele auch kreativere oder irgendwelche anderen Sachen auch machen könnte mit den Kindern. Also keine Ahnung, soll jetzt kein Podcast über das Schulsystem werden. Aber manchmal denke ich mir auch so, boah, es ist aber auch die Hölle. Also es ist auch echt viel die Hölle gewesen, Schule einfach. Und gleichzeitig finde ich dann wieder witzig, wie scheiße man Sachen fand, die aber eigentlich cool waren. Also wo man mal so einen Klassenausflug ins Gericht oder so gemacht hat. Also wo ich heutzutage so denke, witzig eigentlich, wie viel man immer noch dann auch so aus Prinzip irgendwie Mist fand.
Das war heutzutage auch geil, denke, muss ich sagen, ganz geil. Eigentlich. Also das fand ich schon damals cool, unseren Ausflug ins Gericht, weil wir so einen ganz krassen Fall hatten. Das war wirklich so, als würde man in so einer von diesen Fernsehshows sitzen, wo irgendwie Gelder veruntreut worden sind von jemandem mit einer geistigen Behinderung, der damit Drogen gekauft hat und so. Also das war so eine krasse Story einfach, dass ich das immer noch im Kopf habe.
Ja, also das finde ich dann auch manchmal witzig, wie dann so, wo ich manchmal denke, was kann man überhaupt mit Kids machen, dass sie überhaupt währenddessen gerade so in so einem pubertierenden Alter cool finden. Aber ja, also man hatte ja dann auch manche Lehrer, die das so ein bisschen erkannt haben und
ja, man hatte immer wieder
coole. Manchmal.
Aber einzelne halt nur, gell? Also diese coolen Lehrer oder die, mit denen man irgendwie was anfangen konnte, das waren halt immer so einzelne Gestalten, die sich dafür einen auch rausgehoben haben über halt den Durchschnitt von Leuten, wo man auch das Gefühl hatte, das sind so auch so menschliche Karteileichen, die schleifen sich halt da durch, die machen jedes Jahr das Gleiche. Nicht, dass ich jetzt da denken würde, oh, wenn man das jetzt alles privatisiert, wird das super. Aber man hat schon oft das Gefühl, da muss irgendwas rein, das auch was damit macht, das dem auch so eine Vitalität halt gibt.
Ja. Ja, ja, ich denke, alles verstaatlichen eigentlich, aber irgendwie besser als die anderen, die ganzen Konzepte klauen. Besten Konzepte. Aber das frage ich mich echt oft so. Also, ich habe ja keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, so, ich war selber auf einer Privatschule auch, aber so quasi so ein bisschen härtefallmäßig. Es war so ein Internat, wo es so einen Begabungszweig quasi gab und so einen normalen Zweig und es waren halt ganz reiche Kids da und ich hatte so ein BAföG quasi, was man übernächst, das muss man irgendwie nicht zurück, Härtefall-BAföG muss man nicht zurückzahlen dann als Kind. Das war auch auf eine Art cool, weil wir hatten so eine, es war eine wahnsinnige Klasse so, weil das alles halt quasi verhaltensgestörte, pseudo-intelligente Kids waren so halt. Dann haben wir halt den Unterricht irgendwie, den die anderen gemacht haben, in 5 Tagen, in 3 Tagen gemacht, hatte 2 Tage Projekttage, was auch cool war eigentlich. Und deswegen denke ich immer so, ich finde schon so irgendwelche progressiven Schulkonzepte auch gut, aber gleichzeitig diese krasse Klassentrennung, und es ist ja fast eine Trennung nach Geld, weil halt Eltern mit mehr Geld können ihre Kinder halt auch auf diese Schulen pushen und sowas, finde ich auch super nervig. Also ich wüsste gar nicht so richtig, was ich machen würde, als wenn ich ein Kind hätte, ob ich sagen würde, ja, das muss auf jeden Fall auf so eine Gesamtschule gehen und sowas, weil Gleichheit, oder nee, das muss irgendwo hingehen, wo das halt, wo man halt auch mal, weiß ich nicht,
diese Trennungserfahrung
bauen kann im Wald oder so.
diese Erfahrung von der starken Spaltung, die du gerade beschreibst, habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ganz in der Nähe von meiner Schule war ein sehr teures Internat, also wirklich so in den Bereichen irgendwie 2.000, 3.000 Euro im Monat für auch sehr reiche Kids und oft für so Kids, bei denen man das Gefühl hat, die sind da, weil sie anderswo es nicht geschafft hatten oder keinen Bock haben und deshalb hatte man doch sehr viel Kontakt mit so einer einfach wirklich sehr extrem Oberschicht. Ich weiß, dass eine Bar in der Nähe war, wo ich erlebt habe, dass einem ein Glas runtergefallen ist und dann meinte er zum Barkeeper, also die Person, der das passiert ist, ich gebe Ihnen 50 Euro, wenn Sie es aufwischen. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal mit dem am Bahnhof stand und der erzählte, ja, hat mich nie so richtig interessiert, ich bin jetzt rausgeflogen und ich fahre jetzt nach Hause endgültig, weil ich mit einem Auto ins Schulgebäude gefahren bin. Naja, mal gucken. Und also das war schon irgendwie auch sicher eine prägende Erfahrung, so ach, es gibt so eine andere Form von Existenz nochmal, die so komplett losgelöst ist von jeder Form von Konsequenz, also wo man, egal was man macht, geht's irgendwie weiter. Also das war sicher auch, das war sicher prägend. Dieses Bild, also das ist wie in so einem Film, stell dir vor, so ein Typ fährt mit seinem Auto besoffen in das Schulgebäude rein.
Ja, und dann so, ich fahr jetzt nach Hause, kein Bock mehr.
Ja. Ich glaube, Papa ist sauer, aber ja, mein Gott.
Leon hat geschrieben, passend zur Abstimmung, über die wir ja gleich noch auflösen müssen, also für die nächste Regisseurin, wie wichtig ist es nach eurer Einschätzung für eine gelungene Darstellung der Geschlechterrollen im Film, ob ein Film von einer Regisseurin oder von einem Regisseur gedreht wurde, kann ein Film von einem männlichen Regisseur nicht ebenso feministisch sein wie einer
ein Film von einer weiblichen Regisseurin. Zudem garantiert ja meiner Meinung nach eine weibliche Regisseurin leider keineswegs, dass ein Film feministisch ist, siehe Wonder Woman. Wie seht ihr das? Also die Frage ist, glaube ich, erstmal auch, ob ein Film, der quasi eine gelungene Geschlechterdarstellung hat, direkt oder eine gelungene Darstellung von Frauencharakteren zum Beispiel direkt feministisch ist. Ich glaube, wir sagen es heute oft, weil wir es oft nicht haben im Kino, weil halt das patriarchale Kino und der Film über Männer irgendwie überwiegt, wird dann oft gesagt, das ist jetzt feministisch, weil es ist mal anders. Ich glaube, die Frage ist einerseits natürlich ein bisschen einfach zu beantworten. Also natürlich ist es nicht, also gilt nicht das Ausschlussprinzip, dass jeder Film, der von einer Frau gemacht wird, direkt tolle Frauencharaktere hat und direkt feministischer ist. Aber ich würde schon sagen, dass es halt viel, viel wahrscheinlicher ist, weil natürlich dann, wenn jemand Filme macht mit Charakteren, die hauptsächlich in der eigenen, also dem man entweder selber ist oder deren Eigenschaften man angehört, unter anderem eine Frau zu sein zum Beispiel, das halt wahrscheinlicher ist, dass das passiert, aber nicht heißt, dass es auf jeden Fall so passieren muss. Aber wir sehen ja oft den Umkehrschluss, dass Männer Filme machen oder andere Kunst machen und Frauen überhaupt nicht drin vorkommen oder dann niemand drüber nachdenkt. Und das ist ja dann noch bei anderen Gruppen, wie zum Beispiel People of Color oder so, noch krasser so, dass Leute überhaupt nicht drüber, weiße gar nicht drüber nachdenken, überhaupt einen Charakter mal in den Film reinzuschreiben, der nicht weiß ist, weil sie das ja nicht drüber nachdenken aufgrund von verinnerlichten Rassismen oder wie sie aufgewachsen sind und so weiter. Also ich würde nicht sagen auch, dass jeder Film von einem schwarzen Regisseur direkt politisch ist oder die Charaktere dann besser sind, aber es ist schon wahrscheinlicher oder es ist auf jeden Fall auch wahrscheinlicher, dass, wenn sie dann versuchen, was Politisches zu machen, halt die Themen ganz anders angegangen werden. Das sehen wir ja schon, selbst bei so großen Leuten wie jetzt Jordan Peele oder sowas, dass jetzt so ein Film, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht einem x-beliebigen weißen Regisseur zugetraut, das zu machen.
Ich würde erstmal vorwegschieben, dass es für Diversität, für einen verschiedenen Zugang ja auch immer andere Argumente gibt als nur die reine Wirkung im Film selbst. Also ich glaube, dafür kann man sich zum Beispiel schon allein auf so einer, also vielleicht jetzt linksliberalen Ebene, okay, aber man kann sich allein dafür einsetzen, dass halt ein gleichwertiger Zugang zu dieser Art von Markt besteht. Und das ist halt auch einfach ein Arbeitsmarkt und das ist ein Arbeits- und Labor-Thema halt irgendwie. Und es ist halt auch wichtig, dass auch weibliche, was weiß ich, Gaffer oder Best Boys oder dann halt Best Girls eingestellt werden. Und ich glaube, allein auf dieser Ebene, dass ein gleichwertiger Zugang geschaffen wird, ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ja interessant. Wenn wir uns angucken, woher so diese Gaze-Theorien kommen, Laura Mulvey und so, dann ist das ja aus einer freudianischen Kategorie, die, wie wir gerade vielleicht schon bei diesem Robin Wood-Text, den ich angesprochen habe, wie schon da angedeutet, auch immer enthalten, dass ein großer Teil des eigenen Handelns vielleicht unklar ist. Und dass ein großer Teil der Zuschreibung auch aus etwas passiert, das außerhalb der Kontrolle des individuellen Künstlers liegt. Und deshalb denke ich, natürlich kann genauso gut halt auch oder in einem gesellschaftlichen Dispositiv. Also es kann immer auch eine gesellschaftliche Grundsituation einfach eins zu eins darin sich übertragen. Deshalb kann natürlich auch, wie du schon ansprichst, ein Film von einer Frau wahnsinnig sexistisch sein und alles umgekehrt. Diese Möglichkeit ist immer da. Und ich finde, die einzige Kategorie, der einzige Zugang, der mir da wirklich bleibt, ist halt wirklich das Phänomenologische, die Filme selbst anzuschauen und zu sagen, hey, machen Frauen andere Filme? Und ich sage, in manchen Bereichen ja, in anderen nicht. Ich glaube, bei einem Marvel-Film bleibt nicht das Argument dafür, dass da eine weibliche Perspektive stärker vertreten ist oder bei einem großen DC-Film. Ich glaube, dass da so viele externe Strukturen sind, dass es relativ unerheblich ist, ob da überhaupt noch ein Regisseur existiert. Ich glaube aber, bei einem Film, der sehr viel unmittelbarer das erlaubt, die persönliche Perspektive einzubringen und das zu übertragen, da ist das wichtig. Wenn wir glauben, dass es einen Auteur eines Films gibt, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil die spezifische Erfahrungen machen. Deshalb, also natürlich liegt da so eine gewisse Relevanz. Wie schon Christian gesagt hat, das macht es nicht automatisch feministisch und so. Das bewertet man dann sicher von Film zu Film anders. Und ich glaube auch, dass man sicher auch immer gucken muss noch nach anderen Formen von Diversität. Also gerade wenn man sich Hollywood anguckt, wo sind denn die Filmemacher aus der Arbeiterklasse? Also je länger man bei irgendwie einem erfolgreichen Regisseur, selbst bei diesen neuen Indie-Regisseuren sucht, desto schneller stellt man fest, oh, der hat diese reichen Eltern, der ist der Sohn von diesem Konzernchef und so. Also, dass da sich auch eine Klasse reproduziert, das wird mir dann vielleicht ein bisschen zu wenig halt dargestellt. Also, was weiß ich, guck an ein Studio Leica oder so, das ich super toll finde, existiert nur, weil da der Sohn vom Nike-CEO halt dran sitzt und so. Und ich glaube, das ist dann vielleicht das, was fast gar nicht besprochen wird. Oder könntest du jetzt sagen, so, was ist das Einkommen von mir mit jemandem wie Jordan Peele oder so? Wo kommt der her? Und ich glaube halt, man sollte das beides besprechen.
Ja. Genau. Und ich finde, man darf es auch besprechen, ne? Also manche gehen ja so weit, dass dann gesagt wird, Weiße können dann nichts sagen über schwarzes Kino und so weiter. Das halte ich für falsch. Man muss, glaube ich, dann trotzdem gucken, was kann man wirklich selber sagen und was kann man nicht sagen oder was fragt man lieber wen anders oder welche Perspektive kann man nicht einnehmen. Ich finde es gut, wenn man das kenntlich macht, könnte man sich ja öfter auch nochmal stärker machen. Also ich merke das auch selber, dass wir dann halt oft sagen, hier jetzt ein Film, wo es um Frauen geht oder hier ein Film, es geht um eine schwarze Familie, aber ich sage das nicht, wenn es ein Film ist, um eine weiße Familie geht, so könnte man schon manchmal auch nochmal stärker das Augenmerk drauf werfen. Oder es ist eben, wie du sagst, es geht hier um sehr privilegierte, sehr reiche Leute zum Beispiel, ne? Oder ist eine sehr reiche Künstlerin oder sowas. Das könnte man weiß es natürlich nicht immer, aber reproduziert sich hier eine Klasse selbst oder eine Schicht und sowas, da kann man auf jeden Fall auch drüber reden. Aber was man manchmal, oder ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man so danach lechzt, dass bestimmte Leute aus bestimmten Gruppen, die eigentlich nicht so viele Filme gemacht haben, jetzt mal einen Film gemacht haben und dass man dann ein bisschen verteidigend wird. Also dass ich dann manchmal so das Gefühl habe, okay, das ist jetzt klar, Captain Marvel, da sagt sie mal ein paar Sachen, die ein bisschen feministisch klingen sollen und das wird von einer Frau gemacht und so weiter, aber es ist aber nicht sonderlich feministisch und dass man das dann so aufs Blut verteidigen will, weil es halt mal einer der wenigen großen Blockbuster ist, der von einer Frau gemacht wird. Also da finde ich, sollte man auch hart in seiner Kritik sein und dann auch zugestehen können, dass es jetzt trotzdem nicht so weit her ist mit dem Feminismus halt zum Beispiel in diesem Film. Und ja, man so. Also ich habe manchmal das Gefühl, man will bei manchen Filmen so, dass sie funktionieren und dass sie dann so gut sind und dann sind sie nicht so gut und dann muss man das, glaube ich, auch sagen. Okay, dann machen wir noch die letzte Frage von Hannes. Hallo Christian, toller Podcast, hier ein paar Mailback-Fragen. Denkt ihr, in Deutschland kann sich ein Kino im Format des Alamo Drafthouse etablieren? Das ist ja ein sehr strenges Kino, das Lautsein jeglicher Art während des Films sofort mit Rausschmeißen bestraft. Und wenn ich mich im Freundeskreis umhöre, gehen manche schon nicht mehr ins Kino, weil sie keinen Bock auf lärmende Mitzuschauer haben, haben wir vorhin sogar schon angesprochen, und dieses Risiko auch nicht eingehen wollen. Könnte man so wieder mehr Leute ins Kino locken? Und die zweite Frage ist, eure Lieblingsfilmmusik, worauf kommt es da an? Soll Filmmusik nur unterstützend sein oder auch emotional manipulativ? Wie kommen wir aus der Temp-Track-Misere wieder raus? Was sagst du zum Alamo Drafthouse?
Ich meine, das ist ja in weiten Teilen auch so eine Art Luxuskino. Diese Versuche gab es ja in Deutschland immer wieder und ich finde mit so mittelmäßigem Erfolg. Also ich glaube, die Leute kommen nicht zurück, weil man die Füße hochlegen kann und weil das Essen ein bisschen teurer ist. Und ich finde auch die Alamo Drafthouse als Konzept, so da würde ich sicher auch ab und zu mal hingehen, aber das ist, glaube ich, nicht das, woran es dann letztendlich hängt. Und gerade diese starke Verknüpfung mit Essen, das ist dann ja auch wieder eine sehr bürgerliche Kunstkategorie, so dieses, also wie so dieses Kino Vino oder wie vielleicht auch bei Coslick so das der Filmdinner und sowas, das finde ich alles nicht so reizvoll. Also da irgendwie einen tollen Salat beizuessen oder so, das ist, glaube ich, nicht das, was Kino für mich reizvoll macht. Und ich finde das okay, wenn das ein bestimmtes Segment von der Öffentlichkeit ins Kino holt, aber das scheint mir jetzt kein Mega-Erfolgskonzept zu sein. Aber ich finde am Alamo Drafthouse noch interessant, dass es so als Firma da auch noch so verschiedene andere Sachen dranhängen, also dass die zum Beispiel auch sich eigene Filmseiten unterhalten, wo sie nicht wirklich eingreifen, aber wo sie Gelder für geben, also dass sie sicher auch stiftend wirken an einer Kinokultur. Und das nehme ich bei Ketten vergleichbarer Art nicht wahr. Das ist sicher auch eine Art von Greenwashing scheint mir jetzt der falsche Begriff, aber das ist sicher auch eine Form von Eigenwerbung, das ist PR, das ist Image, das ist ein Markenkern, aber das scheint mir dann doch reizvoll zu sein, also dass die auch noch Kritiker und so bezahlen, die trotzdem für mich nicht allzu sehr an ihren Lippen hängen oder so, da liegt durchaus ein Wert drin oder dass die an sowas investieren wie das Fantastic Fest oder so. Also Alamo Drafthouse als spezifisches Kino, ja, ist nett, dass es das auch gibt, aber so ein Alamo Drafthouse als Kinokette, die auch ein Interesse an Kinokultur hat, das fände ich toll.
Warum nicht mal ein Kino, in dem man wieder rauchen kann? Das wäre doch ein tolles Konzept. Ich bin dafür vieles offen, was anderes macht. Ich hätte gerne ein Kino, in dem ich große, ältere Filme, irgendwie Klassiker mal wieder sehen. Ich glaube, wie der Savoy das in Hamburg macht oder sowas, was ich davon höre. So, da hätte ich mal in Leipzig Bock drauf. Da höre ich immer nur von Malte er wollte mal Film, zum Beispiel, er wollte, das war so geil, er wollte die Nolan-Filme noch mal zeigen, halt bevor jetzt Tenet kommt. Darf man nicht. 3 Wochen vor und nach Tenet darf kein Nolan-Film gezeigt werden im Kino, um nicht irgendwie von Tenet abzulenken, zum Beispiel. Oder es gibt das ja ganz oft, oder dass Sachen jetzt, die von Fox sind, ne, die jetzt bei Disney sind, dass man sagt, ach, wir wollen noch mal hier XY zeigen, nö, kriegt ihr nicht. Das ist halt auch krass. Aber ja, also ich bin offen für viele andere Kinoformate. Ich weiß nicht, ob ich einen Riesensessel brauche und Champagner trinken muss und mir jemand die Füße massiert oder sowas, um einen Film zu gucken. Ich finde, glaube ich, vielleicht andere Sachen da interessanter. Wie ist das kuratiert? Was gibt's da für Veranstaltungen? Genau. Wie kommt man vielleicht nach dem Film noch zusammen? So, das finde ich irgendwie ganz gut. Ich bin jetzt so ein bisschen, mein Magen knurrt, ich muss gleich los. Und ich habe mir zu dieser Frage Lieblingsfilmmusik überhaupt keine, jetzt wieder so stümperhaft, überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich kann, mir fällt da gerade nichts zu ein. Hast du, worauf kommt es bei dir an, wenn es um Filmmusik geht?
Na, ich denke schon, dass er recht hat, wenn er da irgendwie andeutet, das sollte nicht nur rein begleitend sein. Also eine Musik, die nur die Empfindung reproduziert und die damit das Manipulative hat, indem sie einfach verstärkt, finde ich oft uninteressant. Also ich mag es, wenn Soundtracks sich lösen, wenn sie was Kontrapunktisches haben und wenn sie vielleicht eigene Geschichten erzählen, wenn sie so eine leitmotivische Qualität haben, wenn sie sich zurückbeziehen auf klassische Musik. Das finde ich immer interessant. Ich mag vieles Experimentelles. Ich mag, wann irgendwie Bands eingesetzt werden, die da eine ganz eigene Note dazu bringen. Ich finde viele Versuche dabei in der letzten Zeit sehr stark gescheitert. Also diese ganzen Post-Rock-Sachen, wenn irgendwie Explosions in the Sky oder so da wieder was beitragen, das meiste davon gerät wahnsinnig blubbernd und generisch. Ich finde interessant, zum Beispiel Mika Levy hat in letzter Zeit gute Sachen abgeliefert, wo ich immer das Gefühl habe, dass reißt einen so raus, das schafft nochmal so eine eigene Note von Bedrohung, von auch einem Soundtrack, der die Sachen nochmal so ein bisschen mitdenkt, das finde ich immer ganz gut und das wäre für mich, glaube ich, auch der Ausbruch aus dieser Temptrack-Miserie. Weißt du, was er damit beschreiben will?
Ist es das, dass man
es gab da, glaube ich, zum Beispiel so ein Tony Jude, so von Every Frame a Paint Video, dadurch ist das, glaube ich, vielen nochmal ins Bewusstsein.
Also, dass quasi die Leute machen eine Szene und nehmen halt einfach den Soundtrack von Sicario und ballern den darüber und dann sagen sie dem Komponisten, mach uns das, aber so, dass man nicht direkt merkt, dass es 1:1 von Sicario geklaut ist.
Genau, man arbeitet mit bestehenden Sachen und dann wiederholen sich bestimmte Muster eben ganz stark da drin. Damit schafft man so eine Vereinheitlichung sicher von Filmmusik. Und ich glaube auch, also das Problem sind sicher auch in Teilen diese Fabriken, so dieses Hans-Zimmer-artige, wo man das Gefühl hat, okay, da werden dann eigentlich nur so 3 Szenen gezeigt, man schafft ein großes Konzept und dann arbeitet das dann irgendjemand in der Fabrik aus oder so. Ich glaube, eine Lösung wäre sicher eine Rückbesinnung auf individuelle Künstler, auf auch Musiker, die vielleicht so ein bisschen außerhalb dieser Struktur stehen und so, dass Leute halt tatsächlich sich am Film orientieren. Man müsste meinen, das wäre das Mindeste, was passiert. Und das ist halt eben heute oft nicht mehr gegeben. Aber das ist natürlich von außen auch so schwer zu fordern. Das ist natürlich auch wieder so ein typisches Marktding. Der Markt regelt, dass das günstiger ist. Und deshalb macht man dann oft so Klangteppiche, so eine Soße, die alles so niederwalzt. Und wo sich dann auch oft hinter der Illusion so des individuellen Filmmusikers oder des individuellen Komponisten so eine Gleichförmigkeit halt irgendwie etabliert. Ich finde es gut, wenn Leute da einen Markenkern haben, aber wenn dann jeder Soundtrack eigentlich dasselbe enthält, dann wird es dann eben doch interessant.
Ja, ich finde es, es kommt auch darauf an, wie kommt das zusammen, ne? Gibt es erst die Musik, gibt es erst den Film, sieht der Komponist, die Komponistin überhaupt die Filmbilder? Ich fand es ganz cool, als sie, als Todd Phillips über Joker geredet hat mit dem Soundtrack von Hilda Gunnarsdottir, die hat ja auch den Oscar dafür gewonnen. Da war es ja zum Beispiel so, es gab den Soundtrack schon, ne? Er hat ja so ein bisschen erklärt, worum es geht, das Skript, glaube ich, geschrieben, sie hat den Soundtrack gemacht und dann konnte er halt diese berühmte Szene da mit Joaquin Phoenix vor dem Spiegel im Bad und sowas, da haben sie dann schon die Musik gehört und sowas. Sowas finde ich natürlich cool, wenn man das dann hört und meint, das beeinflusst sich jetzt gegenseitig, egal wie toll man das fand, was ich, der geilste Soundtrack
im Moment. Ja, wir hatten ja gerade erst Sergio Leone, oder? Also ich meine, da wurde die Musik ja oft davor gespielt. So Operetten, so opernartig fast.
Das mag ich auch. Also wenn man das Gefühl hat, so ist, die Szene ist vielleicht entweder nach der Musik geschnitten oder es interagiert so ein bisschen miteinander. Und für mich aber der geilste Soundtrack-Moment eigentlich dieses Kinojahres ist, als Uncut Gems aufhört und die Credits fangen an und es kommt fucking L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino. Ich fand das so
geil, weil der Film eigentlich dieses, also diese hyperaktive Art, auch dieses stumpfen Songs so immer nach vorne treibend, mit dieser dummen Melodie, ich fand das so geil, weil das im Film ja gar nicht, kommt ja gar nicht, glaube ich, so eine Art von Musik, das ist ja ganz anders, der Soundtrack so, ne, wie der da so wabernd ist und sowas, aber dann diesen Bruch da am Ende mit diesem absoluten Mega-Pop-Song irgendwie, das fand ich dann manchmal auch total stark, also wo es dann bricht, wo so ein Gegenpunkt gesetzt wird oder sowas, wo was man kennt auf einmal am Ende kommt.
Oder wenn es tatsächlich cool, so ordnend wird, wenn man das Gefühl hat, die Musik ist nicht einfach da, um zu begleiten, sondern die ist vielleicht sogar existiert losgelöst. Also ich musste jetzt gerade dran denken, wir haben ja jetzt schauen Wong Kar-wai-Filme und der hat ja auch oft so, dass er bestimmte Sachen einfach immer und immer wieder benutzt in einem Film. Also dieses Yuji's Theme taucht ja, glaube ich, 9-mal auf in The Mood for Love. Und wenn du tatsächlich das Gefühl hast, da liegt eine Konzeption, also das ist auf einer Konzeptebene ein relevantes Gestaltungselement, dann ist es sicher kein schlechter Soundtrack. Also wenn es wirklich, wenn dieser Soundtrack nicht ersetzt werden könnte durch einen anderen, wie bei diesen Temptracks, und es wirklich so in die DNA des Films hineingreift, dann ist es sicher ein gut gemachter Soundtrack, dann ist es eine gut gemachte Filmmusik. Also bei Wong Kar-wai bleibt die Musik sicher ganz stark hängen immer.
Ja. Genau, das finde ich auch, wenn das sich irgendwie, wenn das miteinander zusammenhängt. Ja, ich gucke ja nochmal auf den Vote, Lukas, und es steht immer noch 31-31, deswegen würde ich einfach sagen, ich warte dann nochmal ab. Ist ja nicht so wichtig, dass wir das jetzt hier verkünden, weil das kommt ja eh. Ja. Also, wenn ich es weiß, twitter ich es ja und dann wissen die Leute das ja sowieso. Deswegen ist es gar nicht so wichtig, dass wir es jetzt aufklären. Also, mal gucken, ob da noch was passiert und wenn nicht, dann weiß ich nicht so genau, was wir machen.
Aber Agnès Varda und Claire Denis, die beiden klaren Favoriten aktuell, wären ja sicher beide interessante Themen. Beide umfangreicher als manches, was wir bis jetzt so hatten, aber sicher beides Künstlerinnen, die wahnsinnig breit gearbeitet haben und so. Also.
Ja, aber da können wir nicht alle besprechen. Ich glaube, bei beiden nicht. Ich glaube, Claire Denis hat irgendwie 12 Filme oder sowas.
Claire Denis sind, glaube ich, so fast 17 und dann noch Kurzfilme.
Und Varda hat, da blicke ich nicht so ganz durch, weil sie so ganz viel gemacht hat, ne?
Kurze Varda ist halt auch so eine Gesamtkünstlerin, die später halt Installationskünstlerin geworden ist und so. Da ist es natürlich nochmal, sie ist, glaube ich, dann auch eine andere Art von Künstler. Das ist vielleicht dann so ein bisschen wie bei Lynch, wo man viele von diesen Nebenprojekten und Arrangements irgendwie halt anderweitig besprechen muss.
Hm. Da müssen wir dann mal auswählen bei beiden Sachen. Aber ihr habt es dann wahrscheinlich schon erfahren im Internet. Alles klar. Dann war es das mit dieser Mailback-Folge. Ja. Haben wir doch viel geschafft. Ich gehe jetzt hier wieder. Es ist witzig, weil ich die Freundin, mit denen ich David so gesagt habe, ja, vielleicht könnt ihr ja irgendwie rausgehen oder an den Strand gehen, während ich den Podcast aufnehme. Das war halt das krasseste Gewitter dann auf einmal. Das ist die schlechteste Position. Deswegen mal gucken, was wir jetzt machen. Aber genau, Folge kommt dann irgendwann so am Sonntag raus oder sowas. Und dann hören wir uns schon wieder nächste Woche.
Ja.
Bei Wong Kar-wai mit Daniel Kotenschulte zusammen von der FAS. Genau. Freue ich mich drauf.
Ja, ich auch.
Ihr könnt uns immer kontaktieren und sowas weiter, Fragen schreiben und so weiter und so fort. Und sonst haben wir uns dann bei Wong Kar-wai wieder. Danke, Lukas. Mach's gut.
Sehr gerne. Bis dann.